nach dem Tor von Mario Götze, weil da hat man irgendwie gespürt, jetzt sind wir eigentlich soweit, jetzt können wir schaffen, jetzt können wir Weltmeister werden. Und wenn man so dann gesehen hat, wie alle auf der Bank dann aufgesprungen sind und sich in den Armen lagen, war das natürlich schon mal zunächst mal ein sehr schönes Gefühl. Natürlich als Trainer weiß man dann, es geht noch ein paar Minuten und da kann noch einiges passieren, aber am Ende war es dann schon so, die Bilder nach dem Tor, die sind so in meinem Herzen.
War das eigentlich wirklich so, dass du Mario Götze gesagt hast, jetzt zeigt der Welt, dass du besser bist als Messi?
Ja, das war so, ja. Das.
Weil er hat es irgendwie in der ganzen Aufregung irgendwie gar nicht mehr so richtig präsent gehabt. Also wir freuen uns sehr auf den Doppelpass mit Joachim Löw und auf folgende weitere Gäste. Das sind die Gäste heute in der Sendung. Kommentatorin, Fußballkommentatorin Christina Rann ist bei uns. Herzlich willkommen von Table Media. Politik und Fußball sein Thema. Michael Brücker, hallo Michael. Der Journalist und Autor Christoph Biermann, hallo Christoph. Und natürlich unser Doppelpass-Experte Stefan Effenberg. Und integraler Bestandteil unserer Sendung natürlich Ruth Hofmann, die jetzt die Frage der Woche bringt. Hallo Ruth, schönen guten Morgen dir.
Einen guten Morgen auch von meiner Seite. Hallo zusammen. Und bevor wir zur Frage der Woche kommen, erstmal noch die Einladung an Sie, liebe Zuschauer, heute mitzumachen an der Sendung. Denn wenn wir so einen besonderen Gast da haben, dann dürfen Sie gerne auch Fragen stellen an unseren ehemaligen Bundestrainer. Auf Instagram ist ja die Möglichkeit, dass Sie da Fragen einstellen und dann landen einige davon heute hier in der Sendung. Und die Frage der Woche, die hat ja fast schon Tradition in der Nationalmannschaft. Auf welcher Position soll Joshua Kimmich spielen? Rechtsverteidiger oder Sechser. Bei den Bayern ist er ja im zentralen Mittelfeld gesetzt. Eigentlich wollte ihn Julian Nagelsmann da auch spielen lassen, aber jetzt gegen Luxemburg, also wieder zurückgerudert und auf die Rechtsverteidigerposition gesetzt. Welche Präferenz hat er eigentlich selbst?
Wo spielen Sie denn am liebsten?
Eigentlich im Tor.
Ja?
Ja. Ja, wahrscheinlich kann er das sogar auch noch. Also er ist da wirklich flexibel einzusetzen, aber vor allem eben so gut auf der Sechser- und Rechtsverteidigerposition, dass die Entscheidung gar nicht so leicht fällt. Was sagen Sie denn, liebe Zuschauer, wo würden Sie ihn hinstellen? 01379 011 011, machen Sie gerne mit bei unserer Frage der Woche. Dankeschön.
Ja, großes Thema natürlich. Und daraus leitet sich ja auch irgendwie ab. Darf man jetzt zu der Phase noch hin und her wechseln oder braucht man einen fest eingespielten Stamm? Da bin ich sehr gespannt, was Joachim Löw dazu für eine Meinung hat. Die Situation von Jo Kimmich in der Nationalmannschaft.
Die Nummer 6 der Bayern, mal wieder im Fokus. Im Verein ist seine Position klar, in der Nationalmannschaft weiß man es nicht so genau. Dabei hatte sich Bundestrainer Julian Nagelsmann im Juli doch relativ klar geäußert.
Stand jetzt kehrt auf die 6 zurück. Und ich glaube schon aufgrund der kürzesten Zeit, die wir zur WM haben, haben wir einfach nicht die Option, zu viel zu gambeln.
Im Spiel gegen Luxemburg steht Kimmich aber wieder als Rechtsverteidiger in der Startelf. Nagelsmann mit der Rolle rückwärts nicht zum ersten Mal. Der Mangel an Rechtsverteidigern mit internationaler Klasse neben Kimmich ein Dauerproblem im DFB-Team. Der Frankfurter Collins hat seine Chance zuletzt nicht genutzt. Für die aktuellen Länderspiele steht der Leipziger Baku anstatt Collins im Aufgebot. Die Folge: keine Kontinuität im Kader. Und Nagelsmann redet die möglichen Alternativen auf rechts auch nicht unbedingt stark. Denn ein Comeback von Kimmich wird es auf dieser Position laut ihm nur geben?
Ja, sollten die angedachten Rechtsverteidigerkandidaten auf ganzer Linie versagen, wovon ich nicht ausgehe.
Nicht der glücklichste Satz des Bundestrainers und einer, der Unruhe reinbringt. Matthias Sammer fordert deswegen: Ich merke, dass er nach der richtigen Lösung und Stabilität für unsere Mannschaft sucht. Und die geht erstmal nur über Kontinuität und Vertrauen. Gibt dieser Mannschaft diese Dinge. Kimmich vom Zentrum dauerhaft nach rechts zu stellen, wäre womöglich der einfachste Weg. Joachim Löw hatte mit Philipp Lahm 2014 ein ähnliches Problem zu lösen. Nur anders als Lahm beharrt Kimmich nicht auf seine Mittelfeldposition.
Ich kann auf beiden Positionen spielen. Wir können das ein bisschen auch gegner- und personalabhängig machen.
Flexibilität braucht man, klar. Trotzdem fragen wir, muss die Zeit für Experimente nicht vorbei sein, Herr Löw?
Ein Frage hat er als aktiver Bundestrainer immer gestellt gekriegt und jetzt eben auch. Aber darum geht es ja in der öffentlichen Diskussion sehr häufig. Brauchen wir jetzt eine eingespielte Mannschaft oder ist jetzt Zeit noch für Experimente? Wie ist deine Haltung dazu?
Das Allerwichtigste ist, dass sagen wir mal, die Inhalte stimmen, das, was eigentlich im Training passiert oder auf dem Platz oder die Idee vom Bundestrainer, dass die die Mannschaft weiß. Das Personelle ist ja auch so, da muss man sich ja manchmal auch nach gewissen Gegebenheiten richten. Manchmal passieren Verletzungen, manchmal passieren Ausfälle. Und von daher kann man ja ein Jahr vorher nie so genau sagen, wer auf welcher Position dann definitiv auch sein wird. Natürlich ist es schon auch sehr, sehr wichtig, dass die Mannschaft über einen gewissen Zeitraum eingespielt ist, dass man eine gute Achse hat. Ich glaube, dass die eigentlich vorhanden ist, weil in der Innenverteidigung mit Jonathan, Rüdiger, Schlotterbeck, Kimmich, vielleicht Goretzka, Musiala oder Wirtz, Kai Havertz, wenn er gesund ist, dass das schon auch eine sehr gute Achse ist. Der einzige Spieler, wo ich mich wirklich auch so je nach Situation entscheiden würde, das ist wirklich beim Jo Kimmich, weil der Jo einfach auch in der Lage ist, auf jeder Position eine absolute Weltklasseleistung abzurufen, wenn es sein muss. Und da würde ich schon auch schauen, wer braucht man vielleicht eben ein bisschen weiter vorne als Rechtsverteidiger, weil der Jo diese Aufgaben alle klasse löst. Und dann ist er ein Spieler, wo ich sagen würde, das ist für ihn auch kein Problem, dass man mal ihn auf eine andere Position.
Ist das vergleichbar mit Lahm damals, weil es gerade auch kam?
Ja, es ist ein bisschen vergleichbar. Bei uns war die Situation ja 2014 so, dass unsere beiden zentrale Mittelfeldspieler, die über 3-4 Jahre permanent gespielt haben, Bastian Schweinsteiger, war vorher 11 Wochen verletzt und Sami Khedira hatte im November einen Kreuzbandriss erlitten. Und bei beiden Spielern hatte ich das Gefühl, dass sie einfach am Anfang der WM nicht 100% fit waren, dass sie noch ein bisschen gebraucht haben. Und ich wusste auch aus Erfahrung von einigen Turnieren, dass wenn sie 7 Spiele am Stück machen nach so einer langen Verletzungspause, dass sie wahrscheinlich das Ende eines Turniers, wenn wir weit kommen, vielleicht gar nicht erleben, weil sie sich vorher schon verletzen können. Und deswegen war mein Gedanke am Anfang Philipp Lahm und dann im Wechsel mal Basti oder mal Sammy spielen zu lassen, dass beide, wenn wir weit kommen, dass beide dann auch noch die Energie haben und die Frische, um uns helfen zu können.
Stefan, dieses ja jetzt noch hin und her wechseln, befürwortest du das oder würdest du dir wünschen, dass man jetzt mehr zu einem Stamm kommt langsam, also zu einer festen Aufgabenverteilung?
Ja, du solltest schon zum Stamm kommen. Ne, das ist ja klar und ich denke auch offensichtlich, aber wir haben die Baustelle auf der rechten Seite in der Verteidigung und ganz wichtig ist ja, dass der Spieler Jo Kimmich das annimmt. Also er sagt ja nicht, ich verweigere diese Position, sondern ich spiele auch dort und fülle das aus und er bringt ja da auch Leistung. Wir haben in der Zentralen auf der Sechserposition nicht diese Baustellen. Ja, Pavlovic haben wir noch vergessen, der das auch spielen kann. Und von daher finde ich erstmal gut vom Spieler, dass er selber sagt, ich spiele auch diese Position, wenn ich der Nationalmannschaft helfen kann. Und er füllt sie ja nicht aus wie ein normaler Rechtsverteidiger. Also er spielt das ja anders. Also sprich gegen den Ball schon auf der Position, aber mit Ball geht er ja ins Zentrum mit rein. Und das muss man auch ein bisschen berücksichtigen. Das, was Nagelsmann gesagt hat, fällt ihm natürlich jetzt vor die Füße. Aber Mai, wenn wir da eine Baustelle haben, musst du sie lösen, dieses Problem. Und das tut er mit Kimmich. Und Kimmich nimmt es an und von daher vollkommen richtig.
Ist das ein Fehler gewesen, das so zu sagen?
Ich finde, man muss das Bühnensetting mit beachten. Also man hat ja gesehen, es ist eine Live-Situation, es ist ein bisschen lockerer Rahmen. Ja, er ist der Bundestrainer, da wird jedes Wort auf die Goldwaage gelegt. Herr Löw weiß das sicherlich von früher auch noch.
Ja, direkt 3 Euro.
Dafür?
Ja, stimmt,
Jawohl.
Goldwaage, das.
Da kommt noch endlich mal was rein hier. Mache ich super gerne.
Er ist heute sehr, 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 sehr genau, der Stefan. Ich habe so ein Gespür.
Ja, weil das deswegen Hamburger unter sich hier, wir haben uns im Blick. Aber es ist so, dass ich finde, es ist vielleicht eine Frage auch vom System. Also spielen wir mit einem Dreieraufbau, schicken wir Riedle Barco vielleicht mal über die rechte Seite. Wenn das System steht und wenn Sand sagt, jeder hat seine feste Funktion dort. Das heißt, wenn Jo auf der 6 spielt, weiß jeder, was zu tun ist. Wenn er auf der Außenverteidigerposition dann mitspielt und die Linie rauf und runter, weiß jeder, was zu tun ist. Das kann ja auch Sicherheit bringen. Nicht nur die einzelne Person, sondern die Funktion auf der Position.
Absolut. Ist das denn glaubwürdig, was Jo Kimmich sagt? Och, ich spiele da, wo der Trainer mich hinstellt. Ich meine, das ist so das, was man immer sagt.
Was soll er sagen? Es wäre eigentlich auch was fürs Phrasenschwein. Ich spiele da, wo man der Trainer mich hinstellt. Aber ich glaube, dass er da vor der Abwehr, und das hat er in früheren Interviews auch gesagt, lieber spielt, besser spielt, aggressiver, offensiver sein kann, seine Fähigkeiten besser ausspielen kann. Und ich finde, man muss so einem wie dem Baku, der immerhin der schnellste Außenverteidiger in der Bundesliga ist, man muss den auch dann mal da ausprobieren, da hinten rechts, und den mal laufen lassen. Also ich finde, es ist aber auch wirklich die einzige größere Baustelle. Bei ansonsten, Jogi Löw hat es gesagt, gibt es da einen guten Bayern-Block. Da ist schon die Form einer Achse zu sehen, die man jetzt mal auch durchspielen lassen sollte, von vorne Gnabry bis hin zu Kimmich und auch vielleicht noch Goretzka. Also ich und Tah, der eine tolle Rolle spielt. Ich mache mir im Moment recht wenig Sorgen um die Nationalelf. Und Kimmich würde ich da spielen lassen, wo er selber meint, am besten spielen zu können. Weil es gibt Alternativen hinten rechts. Man muss ihnen aber nur auch mal was zutrauen.
Ist trotzdem das? 3 Euro.
Und gehen wir jetzt das Phrasenschwein hier gerade?
3 Euro. Wofür nochmal?
Ja, hast du irgendwas gesagt?
Was? Ja, diese Position, diese Außenverteidigerposition, links sind wir vielleicht mit David Raum, wenn er so in der Form ist, ein bisschen stabiler. Wenn wir noch Mittelstädt in der Hinterhand. Diese Außenverteidigerposition, das verfolgt uns ja schon lange im deutschen Fußball, vor allem auf der rechten Seite. Weil ich erinnere mich auch unter Jogi Löw, war das immer ein Thema, da haben wir nicht so viel Qualität. Ist das auch deine Beobachtung?
Ja, natürlich. Ich meine, das ist ja ein ewiges Thema inzwischen eigentlich schon. Hat nicht Arne Friedrich irgendwie häufig auch Rechtsverteidiger gespielt, der ja eigentlich Innenverteidiger ist, was Stefan gerade gesagt hat. Die Art und Weise, wie Jo Kimmich diesen Außenverteidiger interpretiert, das ist ja so ein bisschen aus der quasi Guardiola-Schule, dass man dann auch viel ins zentrale Mittelfeld geht. Ich sehe das ehrlich gesagt nicht so gerne. Also es ist jetzt ein bisschen Geschmackssache eher als
du hättest gern jemanden, der die Linie rauf und runter
ja, arbeitet. Ja, also und vor allen Dingen hat man manchmal das Gefühl, dass er dann auch, so gut er ist, dann manchmal, und das ist natürlich jetzt gegen Luxemburg irrelevant, aber gegen Top-Gegner plötzlich Räume anbietet hinter sich, die gefährlich werden könnten. Also ich bin da irgendwie so, ich sehe den lieber im zentralen Mittelfeld, aber das ist jetzt keine tiefenscharfe Analyse, sondern Gefühl. Aber ich kann natürlich auch verstehen, dass man angesichts der Kandidaten, die sich noch nicht so haben, so positionieren kann, immer wieder auf die Idee kommt. Und ich meine, diese Diskussion, ich weiß gar nicht, wie lange wir die hier schon führen, also jetzt gerade auch mit Kimmich.
Absolut, ja, weil diese Position eben, weil da die Qualität nicht so üppig vorhanden ist, wie eben auf anderen Positionen, zum Beispiel im zentralen Mittelfeld. Aber hat er da einen Punkt eigentlich?
Viel wichtiger ist, was sie gesagt hat, aber dass einfach auch vielleicht festgelegt wird, welche Systematik wird gespielt. Da gab es jetzt in der letzten Zeit immer wieder mal Wechsel. Ja. Spiele ich eben mit einer Dreierkette oder spiele ich mit einer Viererkette? Das macht schon auch kleine Unterschiede aus in meinem eigenen Spiel. Wie ist die Raumaufteilung? Wie ist die Positionierung? Wie spiele ich von hinten raus? Wie teile ich die Räume auf und so weiter? In der Defensive wie in der Offensive. Und das ist vielleicht gut für eine Mannschaft, wenn sie ganz einfach weiß, die Positionen sind so verteilt. Wer dann vielleicht mal auf welcher Position spielt, ist nicht immer so das alles Entscheidende, weil beim Turnier passieren Dinge. Und der vielleicht in der zweiten Reihe steht, der muss genau die Aufgabe kennen auf der Position. Und das festzulegen, das ist wichtig. Die Inhalte, wie will ich agieren? Gegen den Ball oder mit dem Ball, vor allen Dingen, das sind wichtige Inhalte.
Absolut, aber ich meine, er hat es ja völlig zu Recht gesagt, aus meiner Sicht. Luxemburg hat keine einzige Torchance gehabt. Luxemburg, da kann ich natürlich den Rechtsverteidiger praktisch interpretieren, wie ich will, so ungefähr. Ja. Gegen stärkere Gegner könnte das dann wieder anders aussehen, oder?
Passiert ja möglicherweise auch mal bei einer WM. Wir haben bei der WM ja auch ständig am Anfang vielleicht mal gegen Mannschaften gespielt, die völlig defensiv orientiert waren. Jetzt gegen Luxemburg ist klar, die stehen ja wie beim Handball alle um den 16er rum. Da muss ich natürlich Wege suchen über die Außen. Und da ist der Jo Kimmich natürlich jemand, der so die Intelligenz besitzt, die Klasse, die Qualität, eben auch sich durchzukombinieren, Laufwege in die Tiefe zu machen, gute Flanke zu schlagen, ist für dieses Spiel vielleicht gar richtig, weil ich brauche keine defensiven, zentralen Mittelfeldspieler in Hülle und Fülle, weil der Gegner ja so weit nach hinten orientiert. Ja. Aber wir haben grundsätzlich natürlich seit einigen Jahren oder seit vielen Jahren auf diesen Positionen Probleme. Wir haben schon eine große Klasse auf manchen Positionen, aber nicht die Klasse auf anderen Positionen, nicht diese Weltklasse, auch im Moment vielleicht, die man braucht, wenn man ernsthaft vielleicht um einen Titel mitspielen möchte.
Da wollen wir gleich noch dazu kommen. Ganz kurz, Christoph, sei mir nicht böse, du kommst dran. Wir haben noch wirklich noch viel Zeit. Aber die Ruth steht da auch schon. Wir wollen nämlich ja auch wirklich einmal ein bisschen den Fußballfan abholen. Wo soll er jetzt eigentlich spielen? Also was ist jetzt die Position? Ich würde auch gleich den Jogi Löw noch mal fragen. Wird sich sicherlich nicht festlegen, aber unser Publikum wahrscheinlich, oder?
Sehr gerne. Wenn Sie aufstehen möchten, auch gerne. Denn ich habe mir gedacht, jemand, der ein Nationaltrikot anhat, kann ich dann direkt dazu auch fragen. Was sagen Sie denn? Wo würden Sie Joshua Kimmich in der Nationalmannschaft am liebsten sehen?
Ich würde Joshua Kimmich gern als rechter Verteidiger sehen oder rechts hinten. Weil im Mittelfeld sind wir so gut besetzt und haben so viele gute Mittelfeldspieler. Da muss nicht unbedingt der Joshua Kimmich da spielen.
Und sollte sich Julian Nagelsmann da schon festlegen, um wirklich zu sagen, wir haben das jetzt schon sicher so aufgestellt, oder lässt sich da eine Flexibilität auch ermöglichen?
Die Flexibilität kann man da auch ermöglichen. Kommt immer auf den Gegner an. Ich meine, gegen Luxemburg kann man auch ohne Rechtsverteidiger spielen. Aber ansonsten bei starken Gegnern würde ich schon sagen, dass ein rechter guter Mann mit Kimmich das spielen sollte.
Okay, also ein hartes Urteil gegen Luxemburg, aber eins für Joshua Kimmich auf der Rechtsverteidigerposition. Dankeschön.
Wo ist er denn besser aufgehoben? Ich wusste es.
Er persönlich, er hätte es ja auch schon geäußert, er spielt lieber im zentralen Mittelfeld, weil er dann natürlich in der Mitte des Geschehens ist und sehr viel ins Spiel involviert ist. Aber wenn es da andere Spieler gibt, die eben diese Rolle auch sehr gut ausfüllen, würde ich ihn möglicherweise auch auf die rechte Seite stellen.
War das denn eigentlich mit Philipp Lahm damals schwieriger? Wir haben das so ein bisschen angedeutet in dem Film. Sozusagen zu überzeugen, mit sanftem Druck wieder nach hinten rechts zu gehen.
Schwieriger würde ich es nicht sagen, aber der Philipp hat sich eigentlich auch vorher schon bekannt, weil er bei Bayern und beim Pep Guardiola schon häufig auf der Position gespielt hat. Der Philipp hat sich eigentlich auch intern mir gegenüber klar geäußert. Für ihn, er sieht sich mittlerweile auf dieser Position, auf der Position im zentralen Mittelfeld. Und am Anfang war das auch natürlich auch klar. Die Probleme kamen so ein bisschen vielleicht mit dem Basti und mit dem Semi, weil die haben 4 Jahre zusammengespielt, seit der WM 2010. Und das hat ja da war ja der Beginn so dieser Mannschaft. Und das hat natürlich über viele Jahre hervorragend geklappt. Jetzt hätten sich beide Spieler mal müssen mit so einer Situation auseinandersetzen, dass sie vielleicht nicht immer von Beginn weg spielen. Und das war natürlich für den Basti und für den Semi dann manchmal auch ein Problem. Und deswegen gab es 2014 schon auch intern mal einige Diskussionen.
Ja.
Und dann kam ja irgendwie das Algerien-Spiel und dann das Frankreich-Spiel und so. Gegen Frankreich war es eigentlich klar, weil Frankreich...
Gut, Mustafi hatte sich auch verletzt, glaube ich.
Ja, nein, und dann waren die anderen eigentlich körperlich so wieder auf einem guten Niveau über diese 3-4 Wochen, die WM schon ging mit der Vorbereitung. Die waren dann eigentlich in der Lage. Und Frankreich in unserer Analyse war defensiv im Zentrum extrem gut besetzt. Also wir haben irgendwie erkannt, durchs Zentrum werden wir gegen Frankreich keine Möglichkeiten haben. Also brauchen wir Rechts- oder Linksspieler, die freien Räume nutzen. Und dann war für mich die Idee natürlich dann auch klar, den Philipp wieder nach rechts zu stellen, weil der Basti auch und der Semi eigentlich wieder in einer guten Verfassung waren.
Philipp Lahm haben wir befragt zu Jogi Löw. Und das hat er uns vor ein paar Tagen gesagt.
Mit dem Jogi verbinde mich auch sehr, sehr viel, weil ich fast meine ganze Karriere, Nationalmannschaftskarriere unter ihm spielen durfte. Auch da, der Titelgewinn 2014 war natürlich die absolute Krönung. Es wird uns immer verbinden und das ist immer schön. Ich konnte ihn erst vor ein paar Tagen auch treffen, einen Jogi, und da freut man sich immer wieder, alte Weggefährten einfach zu treffen.
Also, die Diskussion gab es damals und jetzt ist alles Friede, Freude, Eierkuchen. Oh je, da muss ich 3 Euro einzahlen. Ja. Für Friede, Freude, Eierkuchen. Jawohl. Okay. Dieser Satz von Julian Nagelsmann nach der EM, jetzt ist es so blöd, dass man 2 Jahre warten muss, bis man Weltmeister werden kann. War der schlau?
Hm. unmittelbar nach so einem Spiel, wie jetzt das damals war gegen Spanien und so, da ist man natürlich zunächst mal wahnsinnig enttäuscht als Trainer, niedergeschlagen. Und dann kommen manchmal Sätze, die man vielleicht ein paar Wochen später nicht so sagen würde. Ich fand es jetzt damals nicht unbedingt tragisch. Er hat gesagt, klar, natürlich, der große Traum ist irgendwie geplatzt. Jetzt haben wir ein neues Ziel. Und es ist ja auch so. Also wenn wir zu einem Turnier fahren, Deutschland, sind die Erwartungen ja immer immens. Deutschland muss immer um den Titel spielen. Und von daher ist so eine Formulierung, kann man jetzt...
Holt drüber, man halt immer wieder raus, man, wenn man dann gegen die Slowakei verliert und so, ja?
Aber das spielt ja keine Rolle, wenn man so eine große Mannschaft trainiert, wie jetzt die deutsche Nationalmannschaft, wenn man Bayern München trainiert, wenn man Real Madrid oder Barcelona trainiert, dann muss man mit solchen Dingen leben, dass manche Sätze vielleicht wieder mal hochgeholt werden und sie einem mal um die Ohren fliegen. Das ist in dem Bereich ist das völlig normal.
Ja. Besser der Satz, oder? Als ein anderer Satz. Ich finde, das ist das, was wir wollen. Wir wollen jemanden, der ins Turnier geht und sagt, wir wollen das Ding gewinnen. Hm. Also du bist, glaube ich, nie ins Turnier gegangen und hast gesagt, oh, jetzt heute verlieren wir mal, oder?
Nee.
Ja, und ich finde, wir wollen die Vorrunde überstehen oder was soll das Ziel sein? Also ich bin auch der Meinung, Nagelsmann kommuniziert manchmal sehr aus dem Bauch heraus und sehr offensiv, aber lieber so als einer, der da wirklich jeden Satz vorher nochmal 10-mal von seinen Stabsleuten autorisieren lässt. Wir wollen Weltmeister werden können und da muss er jetzt mal langsam ein System und ein Gerüst finalisieren. Und wir haben 300 Tage vor der WM, ich erinnere mich an Yogi, sorry, Paraguay 3-3, USA 3-4, 300 Tage vor dem Weltmeisterschaft 2014. Da hatten wir ein paar ganz schlimme Spiele und dann wurden wir trotzdem Weltmeister. Also man darf Slowakei wahrscheinlich auch nicht überbewerten.
Wahrscheinlich ist das so. Trotzdem fragen sich manche Leute, dieses große Ziel auszugeben. Think big ist ja gut, du musst ja mit Ambitionen irgendwie. Auf der anderen Seite muss es auch irgendwie einen gewissen Realismus drin haben. Und das ist halt die Frage, ob wir wirklich so weit sind. Also jetzt wahrscheinlich noch nicht, aber...
Nein, gehören wir zu den Top-Favoriten? Nein. Wir stehen auf Platz 12 der Weltrangliste. Aber man sollte uns auch nicht unterschätzen, weil ich finde schon, die Nationalmannschaft ist immer in der Lage, ganz weit in einem Turnier zu kommen. Da müssen aber viele Dinge dann wirklich zusammenpassen, wie 2014. Das sehe ich jetzt noch nicht. Ist das ein realistisches Ziel? Ja, wenn Nagelsmann das ausspricht, dann ist es gut so, dass er das ausspricht. Immer mit dem Hintergedanke, dass die Jungs auch folgen und alles dafür tun, dass man ein erfolgreiches Turnier spielt. Das ist ja das Allerwichtigste. Aber ich sehe schon Mannschaften, Länder vor uns. Also nimm die Top 3 oder 5 der Weltrangliste. Dann hast du Spanien, hast du Frankreich, hast du England, hast du Argentinien drin. Das sind ja die Top-Favoriten. Aber wir sollten uns auch nicht klein machen. Ne? Aber ich sehe jetzt Deutschland nicht als Top-Favorit, auch Stand heute nicht, in ein paar Monaten bei dem Turnier.
Wir sprechen gleich weiter über die deutsche Fußballnationalmannschaft hier in der Runde mit Jogi Löw. Über eine Position, auf der es jahrzehntelang eigentlich nie eine Diskussion gab, nämlich die Torhüterposition. Und jetzt sprechen viele davon, muss nicht Manuel Neuer überzeugt werden, wieder in die Nationalmannschaft zurückzukehren? Wie die Haltung von Jogi Löw in unserer Runde ist, erfahren wir gleich nach einer kurzen Pause hier im Doppelpass. Bis gleich. Willkommen zurück zum Doppelpass in München, heute in der Länderspielpause. Nicht nur mit Heiko von Adel und Ben, sondern eben auch mit Joachim Löw, der in letzter Sekunde gerade noch rechtzeitig hier nach der Pause angekommen ist. Aber Timing ist eben alles. Ja, wir haben einen Gruß bekommen von der Nationalmannschaft von Rudi Völler für Jogi Löw. Und das wollen wir uns mal kurz anhören, gemeinsam.
Lieber Jogi, auch hier von der Nationalmannschaft, eigentlich im Grunde von deiner Nationalmannschaft. Du warst so lange Bundestrainer, bist Weltmeister geworden. Viele Grüße von uns. Wir haben jetzt ein Spiel gewonnen, das war absolut in Ordnung, 4-0 gewonnen gegen die Luxemburger. Jetzt wollen wir natürlich nachlegen und ich hoffe, du heute Morgen im Doppelpass wirst uns das nötige Glück bringen, das wir am Montag brauchen, um auch vor allem in einem Hexenkessel an die Nordirland dann zu bestehen. Aber ich glaube, auf der Basis können wir aufbauen und werden natürlich ein richtig gutes Spiel abliefern und dann auch versuchen, Tabellenführer zu bleiben. Alles Gute.
Dankeschön.
Also Glück bringen, sollst du. Wie geht das?
Da bin ich wahrscheinlich jetzt am völlig falschen Platz, natürlich.
Ja. Aber ich meine, ein Spiel gewonnen gegen Luxemburg, jetzt Nordirland. Okay, wir sind da optimistisch. Wer hat gesagt, eigentlich deine Nationalmannschaft immer noch? Ist das Gefühl immer noch so ein bisschen, wenn die Nationalmannschaft spielt?
Nicht mehr ganz. Es sind ja schon noch einige Spieler dabei, die auch in meiner Zeit lange, lange dabei waren und viele Spiele gemacht haben. Aber es sind ja schon auch einige neue da. Also die Mannschaft hat sich jetzt in den letzten 2, 3, 4 Jahren auch schon bei Hansi Flick natürlich auch verändert.
Ja, wir wollen gleich über die Torhüterposition sprechen. Ruth legt uns das vor, hat aber zunächst, glaube ich, noch einen Hinweis, ne?
Ganz genau, also am Montag nächstes Länderspiel, aber auch nächster Matchday der Icon League. Und die gibt es ja bekanntlich bei uns zu sehen auf Sport 1. Also Doppelspieltag in dieser Woche aus Düsseldorf ab 18 Uhr im Livestream, ab 20.15 Uhr im TV. Und wie die Icon League genau aussieht, das schauen wir uns kurz mal an.
Städte, ein Pokal. Hier wird nicht nur Fußball gespielt. Hier entstehen Ikonen. Die Icon League Season 3. Jetzt geht's los.
Alles also live auf Sport 1, ganz genau. Und jetzt zur Torhüterfrage in der Nationalmannschaft, ganz genau. Also Marc-André Ter Stegen ist die Nummer 1, ist aber verletzungsgebeutelt, arbeitet an seinem Comeback nach der Rücken-OP. In der Zwischenzeit steht Oliver Baumann im Tor. Und jetzt die Frage, reicht das oder soll Manuel Neuer zurückkehren, der dann 40 Jahre alt wäre, aber natürlich mit einem immensen Erfahrungsschatz dabei wäre und auch aktuell zeigt, dass er immer noch wahnsinnig wertvoll ist. Und die Frage geht jetzt natürlich an Jogi Löw. Soll Manuel Neuer zurückkommen?
Ja, das ist natürlich auch keine einfache Frage. Ich habe ja jetzt mal gesagt, ich glaube, dass der Julian Nagelsmann schon auch daran denkt oder sich mit dem Gedanken beschäftigt, eventuell den Manuel wieder zurückzuholen, wenn die Leistungen weiterhin so sind wie jetzt, weil es soll ja keine Entscheidung der Nostalgie sein, sondern ja, eine Entscheidung aufgrund der Leistungen, die jetzt stattfinden. Ich persönlich kann nur sagen, ich habe viele Torhüter gesehen in der Zeit als Nationaltrainer, habe viele Turniere gespielt. Der Manuel war der beste Torhüter, den ich kenne. Der hat natürlich, sagen wir mal, der war der kompletteste. Der hat eine unglaubliche Ausstrahlung. Der hat das Torhüterspiel auf ein ganz anderes Niveau gehoben. Und von daher, und dieses Niveau zeigt er heute immer noch. Er hat aber
gesagt, ich auch.
Er hat ja erstmal seinen Rücktritt erklärt. Also müsste der Trainer natürlich mit ihm sprechen und müsste den ersten Schritt machen. Tragisch ist ein bisschen auch im Fall von Marc Ter Stegen, weil der Marc war ja auch viele Jahre in die Nummer 2 hinter Manuel Neuer. Klar. Hat sich immer sehr professionell verhalten und hat natürlich als Torhüter auch, muss man sagen, ein absolutes Weltklasse-Format. Ja. Also der war ja auch richtig gut und jetzt ist er lange Zeit verletzt. Niemand weiß so richtig, kommt er denn zurück? Hat er denn die notwendige Spielpraxis? Und das ist eine schwierige Entscheidung, jetzt, sagen wir mal, sich zu entscheiden, was ist denn der richtige Schritt? Die anderen Torhüter, Baumann, Nübel oder jetzt Adubolu, die haben auf jeden Fall ihre Qualitäten. Bei einer WM sagt man dann immer, ja, die besten Spieler, die besten auf ihren Positionen müssen auf jeden Fall dabei sein. Ja. Und das ist eine schwierige Entscheidung.
Aber ist die Entscheidung, trifft die Julian Nagelsmann oder muss die eigentlich Manuel Neuer treffen? Und was würdest du ihm raten?
Also ich würde jetzt ihm erstmal glauben, das, was er gesagt hat in der Vergangenheit, ich erkläre meinen Rücktritt und das Thema Nationalmannschaft ist für mich erledigt. Ich meine, er wird 40. Ich glaube, dass es besser ist, dass er sich konzentriert auf seine Vereinskarriere, vielleicht da noch mal ein Jahr oder auch zwei noch mal hinten dran hängt, so ein Turnier schlaucht. Das kostet Kraft, Energie und so weiter. In dem hohen Alter würde ich eher dahin tendieren, dass ich seine Worte glaube, sodass er nicht zurückkehrt in die Nationalmannschaft. Ich würde vielleicht nicht alles drauf setzen, aber ich würde hoffen, dass Ter Stegen nach seiner Verletzung jetzt doch wieder zurückkommt, im Winter dann entweder bei Barcelona oder in einem neuen Verein seine Form wieder findet. Und dann haben wir die Frage geklärt, sollte das so sein. Ob die Torhüter reichen, die wir jetzt haben, das wage ich zu bezweifeln. Ich nenne ein Beispiel. Argentinien wurde Weltmeister mit Und alle reden immer über Messi. Ja. Und er hat die Weltmeisterschaft gewonnen. Ich sage, dass Martinez der Torwart war, der hauptverantwortlich oder seinen großen Anteil dazu beigetragen hat, dass Argentinien Weltmeister geworden ist, genauso wie Manuel Neuer 2014. Das brauchst du im Tor. Das sehe ich ohne Ter Stegen und ohne Neuer nicht. Deswegen würde ich hoffen auf Ter Stegen, aber Neuer würde ich zur Seite schieben und sagen, ich respektiere seine Entscheidung mit dem Rücktritt.
Ich habe jetzt nicht den Eindruck, dass Oliver Baumann quasi so ein komplettes Downgrade ist oder so, dass man dann das Gefühl hat, dass man mit einem schlechten Torwart ins Turnier geht. Das ist ja nicht der Fall. Also es ist jetzt kein dramatisches Problem, was wir da haben. Aber es ist natürlich schon so ein bisschen eins, wenn man jetzt so die Messlatte anlegt, die Stefan da mitbringt, dass man vielleicht im Turnier auch einen besonderen Torwart braucht für besondere Momente, für einzelne Spiele. Und Manuel Neuer hat das gezeigt, aber die Frage ist natürlich auch, ein bisschen nagt da auch der Zahn der Zeit und ob das funktioniert.
Hast du nicht das Gefühl, dass er gerade wieder besser geworden ist? Also, dass er eigentlich jetzt nach der EM eigentlich nochmal
gesteigert hat? Er ist natürlich ein Torwart mit einer unglaublichen Ausstrahlung. Und das hat natürlich damit zu tun, ich weiß nicht, seine wievielte Profisaison, der jetzt spielt, das 23. oder irgendwie sowas. Das ist natürlich auch nochmal ganz besonders. Und wenn man dann körperlich in Form ist. Aber vielleicht ist er eben auch körperlich in Form, was steht Stefan sagt, weil er halt diese ganzen Nationalspiele schon mal raus hat und da Regenerationszeit hat. Das ist echt kompliziert.
Die Frage ist, ob Ter Stegen bei Barcelona überhaupt dann spielt. Du hast es ja auch gerade schon mal eben angedeutet mit einem Vereinswechsel. Deswegen, das ist auch wichtig, man braucht ja nicht nur die Fitness, sondern wir sprechen ja heute immer schön von der Match-Fitness. Noch keine Phrase, das ist mir ganz wichtig.
Nee, das lasse ich durch.
Das ist gut. Olli Baumann, ich meine, der hat auch mittlerweile an die 500 Bundesligaspiele, hat eine absolute Konstanz und bei Elfmetern habe ich ein gutes und sicheres Gefühl bei ihm. Und das, was du auch sagst, natürlich ist er nicht der Typ, diese Aura, die bringt er nicht so mit. Aber wenn er ein sicherer Rückhalt ist für dieses Turnier.
Aber wer ist denn der beste Torhüter mit deutschem Pass momentan?
Für mich Baumann. Wirklich Baumann.
Tatsächlich?
Ja,
ich finde Baumann besser als Neuer?
Ja, ich finde, Neuer ist ein Risiko. Mit 40 Jahren den jetzt wieder zurückzuholen ins Tor, dann in der WM. Also irgendwann macht das Alter was auch wahrscheinlich mit Reflexen, würde ich mal sagen. Zumindest erlebe ich das bei mir. Gut, ich bin nicht der Maßstab. Aber
du bist doch wirklich kein Maßstab.
Gut, aber ich meine generell, ich finde das echt ein Risiko. Und ich finde...
Aber dieses Risiko geht zum Beispiel der FC Bayern gerne ein.
Ja, das mag sein, aber ich glaube, du musst jetzt als Nationalmannschaft erstens, du hast diese Friktion zwischen Nagelsmann und Neuer. Die sind bis heute nicht aufgelöst, das ist ein Risiko. Dann diskutieren alle über das Verhältnis zwischen Torwart und Trainer. Wenn der jetzt wiederkommt, ich sehe da schon wieder eine kleine Özil-Debatte auf die Nationalmannschaft zukommen. Ich hätte ein klares Bekenntnis dem Baumann gegeben, der gerade einen guten Job macht. Ter Stegen hat auch eine Bilanz in der Nationalmannschaft, wo öfters mal in den Zeitungen danach stand Pannen und er hat ein paar Böcke geschossen. Also Ter Stegen wird bei Barcelona offenbar auch nicht mehr die Nummer 1, wenn er jetzt nicht plötzlich kerngesund wird und super Leistung bringt. Da muss man diesem Mann auch jetzt mal den Rücken stärken, der da im Tor ist. Und alle reden über Baumann, keiner stärkt ihm den Rücken. Ich finde das wirklich nicht gut.
Aus der Perspektive, ja. Trotzdem nochmal, ist oder wäre Manuel Neuer, wie Michael Bröker sagt, ein Risiko für die Nationalmannschaft?
Nein, ein Risiko wäre er auf keinen Fall. Weil der Manu spielt schon über die ganzen Jahre hinweg wirklich auch auf diesem Niveau. Ich kann mich erinnern, 2017, 2018 war er fast mal ein Jahr verletzt. Er kam zurück. Wir haben uns dann intern natürlich auch überlegt, in der Vorbereitung spielt vielleicht Marc Ter Stegen, der den Rhythmus hatte. Und der Manu war in der Vorbereitung so überragend, dass wir eigentlich keine andere Wahl hatten, wie den Manu spielen zu lassen. Also der Manu steht wirklich, sagen wir mal, über allen, was die Leistung betrifft. Und wenn man das, heute so verfolgt, auch jetzt, wie er spielt, das ist einfach sowas von souverän, mit so einer Ausstrahlung, mit guten Reflexen, mit einem unglaublich guten Spiel aus der eigenen Abwehr heraus, also in der Spielauslösung, in der Strafraumbeherrschung, in der Ruhe. Also von daher ist er immer noch auf dem Niveau wie vor einigen Jahren.
Aber vielleicht ist diese Geschichte, diese Manuel Neuer-Geschichte, der lange verletzt gewesen ist und dann trotzdem rechtzeitig in Form gekommen ist, die Blaupause für Marc-André Ter Stegen, weil ich muss ganz ehrlich sagen, mit dem habe ich echt Mitleid. Ja, also einerseits ist er ein sensationeller Torwart, Und du spielst aber leider in der Nationalmannschaft, wo quasi so ein Außerirdischer im Tor steht, über viele Jahre und sitzt dann brav auf der Bank und machst das. Und dann ist da eine Zeit gekommen und dann verletzte dich und dann kommt jetzt die große Chance und dann hast du auch noch Hassel mit dem Vertrag, weil Barcelona kompliziert ist. Dein ehemaliger
Bundestrainer, der jetzt dein Vereinstrainer ist, entscheidet sich mit den anderen bei Barcelona dafür, einen jungen Torhüter zu holen und sagt dir, ja, eigentlich spielst du keine Rolle mehr. Also mit Marc-André Ter Stegen kann man wirklich Mitleid haben, da hast du völlig recht. Und ich hoffe auch, dass er...
Kategorie für die
Nein, natürlich nicht. Deswegen hatte ich vorhin gefragt, wer ist denn der beste Torhüter
mit Deutschland? Aber das ist die Kategorie, dass man jemanden die Daumen drücken kann, dass er genau diese Abfahrt bekommt und möglicherweise ein tolles halbes Jahr noch jetzt spielt bei irgendeinem anderen Verein und wir alle dann sagen, boah, toll, dass der jetzt
zum
irgendwie
Glück
mal zum
Zug kommt. Bei der WM dann unser Torhüter. Das kann natürlich sein. Wir machen an der Stelle einen Punkt, sind in 89 Sekunden wieder hier, weil jetzt haben wir ein paar Hinweise von unserem Sportwettpartner und danach wollen wir auf die außergewöhnliche Karriere von Jogi Löw als deutschen Bundestrainer schauen. Also, einen kleinen Moment Geduld, gleich geht's weiter. Willkommen zurück. Hier wird in der Pause immer noch so ein bisschen über Neuer und über Ter Stegen und Olli Baumann geredet. Wir kommen nachher auch noch mal zur Nationalmannschaft, zur aktuellen Nationalmannschaft zurück. Aber wenn wir Joachim Löw bei uns haben, dann wollen wir natürlich noch mal ein bisschen in Erinnerungen schwelgen. Was war da alles großartig und was war da vielleicht auch dann zum Ende nicht mehr ganz so perfekt? Eine außergewöhnlich erfolgreiche Zeit unter Joachim Löw in der deutschen Fußballnationalmannschaft.
Dieser Pokal wird immer mit Joachim Löw verbunden sein. In einem Land mit gefühlt 80 Millionen Bundestrainern war Löw einer von vier Auserwählten, die tatsächlich Weltmeister geworden sind. Löw gewinnt den wichtigsten Titel, den man gewinnen kann. Und auch seine Karriere als Vereinstrainer beim VfB beginnt mit einem großen Erfolg. Doch VfB-Präsident Meier Vorfelder hält Löw für nicht charismatisch genug. Der erste von diversen Rausschmissen im In- und Ausland. Mal eine Meisterschaft in Österreich, aber auch viel Frust. Löws Vereinskarriere verläuft schleppend. Doch dann bringt ihn ausgerechnet Meier Vorfelder, mittlerweile DFB-Präsident, bei der Nationalmannschaft ins Spiel, als Co-Trainer von Jürgen Klinsmann. Für Löw beginnt der fruchtbarste Abschnitt seiner Karriere. Denn er stellt nicht nur die Hütchen auf. Löw hat eine Vision. Er will Spielkultur und er fördert junge, technisch starke Talente. Diese Spieler prägen ab jetzt das Bild der Nationalmannschaft.
Es war was ganz Besonderes, unter ihm spielen zu dürfen. Und wir sind einen sehr langen Weg gegangen zusammen.
Löws größter Verdienst war die Überwindung des Rumpelfußballs. Nach dem Sommermärchen 2006 wird Löw Bundestrainer und das Nationalteam unter ihm jedes Jahr besser. Was fehlt, ist lediglich ein Titel.
Und haben eigentlich so diese dritten Plätze, die wir gemacht haben, als unzufrieden eingestuft.
Ja, wo wir schon als die Unvollendeten galten sozusagen. Und dann eben dieses Meisterstück sozusagen in Brasilien dann erledigt haben. Das wird uns immer verbinden.
2014 passt alles zusammen. Mannschaft und Trainer zeigen ihr volles Potenzial und besteigen gemeinsam den Fußballgipfel. Joachim Löw tritt auf dem Höhepunkt aber nicht zurück. Und verpasst auch in den Folgejahren den Absprung. Er gewinnt den Confed Cup 2017, doch ein Jahr später ist sein Ballbesitzfußball nicht mehr konkurrenzfähig.
Das war fast schon arrogant. Ich wollte das auf die Spitze treiben und noch mehr perfektionieren.
Und selbst nach dem Vorrunden aus 2018 tritt er nicht zurück. Löw will die Scharte auswetzen. Es kommt zu Führungsschwächen beim Umgang mit verdienten Spielern. Das Leistungsprinzip verschwindet, aber der Erfolg kommt nicht zurück. Löw geht schließlich erst 2021 zu spät, wie er heute selber sagt. Doch das wird irgendwann in Vergessenheit geraten. Erinnern wird man sich an etwas anderes. Nie hat eine deutsche Nationalmannschaft so attraktiv gespielt wie unter Joachim Löw.
War der schöne Fußball. War das das große Ziel letztlich eigentlich immer als Trainer?
So ganz in den frühen Jahren unserer Anfänge war das schon auch das große Ziel. 2004 bis 2006 mit Jürgen zusammen war es ja eine sehr emotionale Geschichte. Erstmal eine WM im eigenen Land, 2 Jahre Zeit. Aber danach haben wir uns natürlich dann auch sagen wir mal festgelegt, in unserem Team zu sagen, okay, was fehlt uns denn bis zur Weltspitze? Wir müssen uns in manchen Bereichen wirklich auch entscheidend verbessern. Und dann war die spielerische Verbesserung, das war unsere oberste Priorität. Nicht unbedingt jetzt mal irgendwie einen Titel ins Visier zu nehmen, sondern wie sind wir denn konkurrenzfähig? Können wir mithalten mit Brasilien, mit Argentinien, vielleicht mit Frankreich? Wir brauchen Spielertypen auf den jeweiligen Positionen, die das eben auch verkörpern, ein technisch hochstehendes Spiel. Spielkultur.
Kann man doch als Bundestrainer gar nicht unbedingt nur beeinflussen. Die Spieler werden doch in den Vereinen gemacht, oder?
Natürlich kann man das beeinflussen, auf jeden Fall. Ja.
Und zwar?
Weil als Trainer gibst du ja, sagen wir mal, die Vorgabe. Du hast ja deine Philosophie. Es dauert bei der Nationalmannschaft vielleicht ein bisschen länger, weil du ja nicht jeden Tag deine Spieler um dich hast, sondern alle paar Wochen nur und dann halt wenige Tage. Aber wenn man dann eine Mannschaft hat über 2-3 Jahre, dann verfestigt sich eine Idee ja auf jeden Fall. Und wir sind, sagen wir mal, gegen alle Widerstände. Der Hansi und ich und der Oliver, wir sind immer bei dieser roten Linie geblieben, bei dem roten Faden hängen gesagt, egal, es gibt Rückschläge, aber wir wollen spielerisch besser sein. Wir wollen auf ein ganz anderes Niveau kommen. Hätte 4 Jahre gedauert, 2006 bis 2010. 2010 war es zum ersten Mal, dass wir gesagt haben, okay, jetzt haben wir eine sehr gute Basis, jetzt können wir zufrieden sein, jetzt müssen wir weiterarbeiten, damit wir noch in andere Bereiche vielleicht dann wettbewerbsfähig sind.
Stefan, ganz interessant, das so zu hören, dieser attraktive Fußball unter Joachim Löw, hat dich das beeindruckt in der Zeit?
Ja, es war ja nicht immer attraktiv, es war aber unterm Strich total erfolgreich. Aber viel wichtiger ist ja, was er gesagt hat mit dem, wir haben einen roten Faden. Ja. Wir nehmen uns und wir brauchen auch diese Zeit, um das durchzuziehen mit den Spielern. Wir haben jetzt diese Qualität der Spieler für einen Zeitraum von 6-8 Jahre oder auch 10 Jahre. Und wenn wir diesen Stamm zusammen haben, dann werden sie es umsetzen und sie werden es auch verstehen. Und dann werden wir auch erfolgreich sein. Also Attraktivität ist nicht immer wichtig, muss auch nicht sein. Hauptsache, du bist dann unterm Strich irgendwann erfolgreich. Das war mit seinem Team, aber es hat Zeit gebraucht. Die Zeit heute ist ein bisschen anders. Wir diskutieren mehr. Wir stellen vieles in Frage. Deswegen macht das die Sache vielleicht ein bisschen schwieriger. 2006, wie meinst du das? Ja, 2006 war die Euphorie der WM im eigenen Land.
Ja.
Und dann warst du im Halbfinale. Ein Jahr später die nächste WM 2010. Da hat man ja schon als Fan auch gespürt, wir sind knapp dran an einem Titel. Also wir sind jetzt nicht weit weg, sondern wir sind knapp dran. Wir müssen Geduld haben, wir müssen warten auf das nächste Turnier. Und ihr habt die Zeit bekommen, ihr habt die Geduld gehabt und ihr hattet die Qualität in der Mannschaft. Und dann war es ja nur eine Frage der Zeit, wann du entweder den Pokal 2014 WM oder EM-Pokal nach Deutschland zurückbringst. Das ist denn nur eine Frage der Zeit. Weil sie an sich geglaubt haben, sie haben an das Team geglaubt und die Qualität war ja da.
Wir haben natürlich, also das ist ja eine goldene Zeit gewesen.
Ja.
Und diese goldene Zeit geht ja auch darauf zurück, dass wir zur Jahrtausendwende angefangen haben, die ganze Nachwuchsarbeit in Deutschland neu aufzustellen. Das heißt, dieses junge Trainerteam mit Jürgen Klinsmann und Jogi Löw hat davon profitiert, dass da eine neue Art von technisch besser ausgespielten Spielern kam, die dann auch eben diesen anderen Fußball gespielt haben, den die ja auch gegen Widerstände durchgesetzt haben. Also heute ist das ja alles so im Nachhinein so völlig selbstverständlich. Ich war bei dieser ersten Trainingseinheit, war denn nicht in Berlin auf diesem Nebenplatz bei Hertha, mit den Gummibändern. Viele werden sich vielleicht noch erinnern, wo die Nationalspieler so mit den Gummibändern im Wartelgang über den Platz liefen. Das hat da die haben diese amerikanischen Fitnesstrainer mitgebracht. Der war totaler Aufstand, als wären das ein Haufen von Irren, die jetzt irgendwie die armen Nationalspieler irgendwie wie Enten über den Platz laufen lassen. Das war ein Riesenskandal damals.
Diese Dinger waren
das. Ja, genau das. Und das heißt, das darf man auch nicht vergessen. die mussten auch gegen Widerstände das durchsetzen, auch von anderen Trainern in der Bundesliga, die so, ja, dann kam Jogi Löw so mit, wollte dann, dass schneller gespielt wird und hat das dann mal thematisiert. Da war aber auch Punkrock, also da, weil alle gesagt haben, irgendwie, der kritisiert uns hier jetzt und wir spielen doch unseren tollen Fußball. Also im Nachhinein ist das alles so easy, die mussten auch richtig kämpfen.
War das so?
Sagen wir mal, meine wichtigste Aufgabe als Nationaltrainer war am Anfang, mal über die Grenze hinauszuschauen, zu gucken, wer macht wo was gut. Und ich habe meine Scouts in alle Welt geschickt. Wirklich, wir waren beim Afrika-Cup, beim Asien-Cup, Südamerika, Copa d'America. Und gesagt, okay, zeigt mir, was andere Nationen vielleicht besser machen. Und dann haben wir
das war gar nicht so wenig, ne?
Das war gar nicht so wenig, ja. Und dann 2010 war dann für mich nochmal so ein wichtiger Zeitpunkt. Wir haben ja ein klasse Turnier gespielt. Wir haben gegen England gewonnen, gegen Argentinien. Dann sind wir gegen die Spanier gekommen. Ja? Und die Spanier waren ja in der Zeit natürlich in einer Top-Verfassung mit technisch hervorragenden Leuten. Und da sind wir ja an unsere Grenze gestoßen. Und das war für mich so ein Impuls zu sagen, jetzt müssen wir fußballerisch nochmals einen draufsetzen können. Mhm. Weil gegen die Spanier gewinnt man nur, nicht indem man in die Zweikämpfe kommt und indem man Mentalität zeigt, sondern gegen die Spanier gewinnt man, wenn man mehr Ballbesitz hat, wenn man die Spanier ins Laufen bringt. Mhm. Und dann war für mich so die Zeit, wo ich gesagt habe, die deutschen Tugenden, die sind einfach mal auch irgendwie Geschichte. Das ist irgendwie vorbei. Bei uns wird ja dann, und der Impuls kommt ja immer wieder, der Impuls kommt ja jetzt im Sommer, wenn wir gegen die, wenn wir gegen Frankreich oder Portugal verlieren, Nations League, haben wir gegen zwei hervorragende Mannschaften verloren, die vielleicht zu dem Zeitpunkt fußballerisch besser waren, jetzt gegen die Slowakei. Der erste Reflex ist immer, wir müssen wieder an unsere Tugenden arbeiten, Einsatz, Disziplin, Kampfgeist, Emotionalität. Es wird Herz gefordert. Ja. Aber niemand fragt, wie ist eigentlich die Qualität unserer Lösungen auf dem Platz, unsere fußballerische Qualität. Mhm. Wer gewinnen will, der muss mit dem Ball denken und nicht gegen den Ball. Der braucht den Ball. Und muss
aber die halbe Bundesliga spielt gegen
und den Ball. Muss die richtige Lösung haben. Jetzt,
Sie sagt ja.
Und jetzt, das ist ein Punkt, wo wir uns entscheidend verbessern müssen. Wir müssen mal wegkommen von diesen Gedanken und von dieser manchmal Kampfparole. Das ist im Fußball das Einmaleins. Das ist ja niemand bei der Nationalmannschaft. Und ich weiß das über viele Jahre. Niemand hat zu wenig Motivation. Motivation ist bei uns in Deutschland niemals Mangelware. Aber Spielwitz und Spielintelligenz, das ist viel, viel wichtiger. Das müsste man verbessern. Überall, auf alle Ebenen. Das ist der Schlüssel.
Aber die Tugenden.
Weltklasse zu sein.
Aber Tugenden. Also die Deutschen, finde ich, die deutschen Tugenden sind doch eigentlich Grundvoraussetzung für ein Fußballspiel, was gleich angepfiffen wird. Darüber hinaus musst du einen Gegner wie Spanien zum Laufen bringen. Ist ja klar, wenn die hinterherlaufen müssen, dann haben sie ab der 70., 75. Natürlich. Werden sie ein Problem haben. Ja. Da musst du aber erst mal hinkommen mit der richtigen Einstellung. Und wenn ich nochmal zurückgehe auf das Spiel zum Beispiel gegen die Slowakei, wo mir das gefehlt hat, dann muss ich sagen, dann müssen wir da wieder anfangen. Also das ist Grundvoraussetzung, dass du diese Werte auf den Platz bringst und darüber hinaus die Lösung findest, wenn du gegen Argentinien, Spanien oder Frankreich spielst.
Da hast du natürlich vollkommen recht, Stefan. Nur die deutsche Tugende, die haben wir nicht mehr exklusiv. Wenn du heute gegen Nordirland spielst oder gegen Schottland oder gegen Argentinien oder gegen Kolumbien, dann wäre die genau das, was uns früher vielleicht den Vorteil verschafft hat, werde die das genau ins Spiel bringen. Ja. Und wer heute die Intensität sieht, egal gegen welche Nationen man spielt, dann ist es genau auf diesem Level. Und diese Intensität, diese Laufbereitschaft, die bringen alle mit. Ja. Und es soll nie, ich möchte es einfach noch mal vielleicht auch klarstellen, es soll niemand denken, wenn wir gegen die Slowakei verlieren, dass in irgendeiner Form irgendwo die Einstellung nicht stimmt. Ich kenne unsere Spieler, der Toni Rüdiger, ich kenne den Joshua Kimmich, ich kenne den Jonathan, ich könnte noch viele andere aufzählen. Die brennen vor Ehrgeiz. Sie sind deswegen dahin gekommen, wo sie sind, weil sie genau das, Disziplin, Einsatzbereitschaft, Hartnäckigkeit, Widerstandskraft gezeigt haben in ihren Jahren, wo sie in der Akademie war. Die Einsatzfreude und der Wille ist vorhanden. Mhm. Aber ich sage mal vielleicht ein Beispiel. Die Spanier, die fliegen vor 4 Wochen, die fliegen in die Türkei und gewinnen in der Türkei 6-0. Aber niemand, ich beobachte den spanischen Fußball, weiß viel, höre viel hin, gehe ab und zu mal nach Barcelona.
Traumafarbe.
Niemand redet in Spanien vor einem Spiel von Emotionen. Wir wollen mehr Emotionen sehen, wir wollen mehr Einsatzbereitschaft sehen. Sie reden über fußballerische Lösungen. Sie gewinnen gegen die Türkei 6-0, weil sie in der Lage sind, unglaubliche Lösungen auf dem Platz zu finden in spielerischer Hinsicht. Hm. Sie haben unglaubliche Automatismen. Sie wissen, wie man die Räume aufteilt. Das ist der Vorteil. Und das ist Weltklasse. Ich will nur sagen, es gibt viele Wege nach Rom.
Oh. Ja. Das ist aber, das sind fast 6 Euro.
Endlich.
Ja, ja klar.
Aber wer Weltklasse sein will, der muss mit dem Ball denken, nicht immer nur gegen den Ball. Der muss die beste Lösung mit Ball haben, weil, vielleicht das zum Schluss, die Champions League gewinnt Paris, vielleicht Barcelona, vielleicht Bayern oder vielleicht Inter Mailand. Die sind fußballerisch auf dem höchsten Niveau. Die Titel bei der EM und bei der WM, die letzten 4, 6 Mannschaften, ich weiß das wirklich aus jahrelanger Erfahrung, die sind fußballerisch überragend gut. Die leben nicht vom Kampf und vom Einsatz. Das bringen die automatisch mit. Über das, das ist die Basis. Wie der Stefan sagt, das ist die Basis. Ja. Und das auf keinen Fall will man das jetzt irgendwie negativ sehen. Also das ist die Grundvoraussetzung dafür.
Wir behalten
aber, aber fußballerisch muss ich auf einem anderen Niveau sein, wenn ich Titel gewinnen will.
So, wir müssen da ganz kurz eine Pause machen, fahren aber an dem Punkt gleich weiter, weil man merkt, dass da ganz, ganz viel Herzblut drin ist, weil da viel Überzeugung drin ist. Und die Frage, die sich für mich anschließt, kann ich ja schon mal in die Runde geben, ist, okay, wenn das die Basis ist, dieser Kampfgeist, diese Emotion, fehlen uns dann vielleicht fußballerischen Mittel in Deutschland, um Weltklasse zu sein und auch Weltmeister zu werden. Darüber können wir gleich sprechen nach einer kurzen Pause hier im Doppelpass. Bis gleich und Ihnen viel Glück beim Gewinnspiel. Ein bisschen herzlich geworden schon vor dem Hotel und hier in dem Airport Hilton auch. Joachim Löw ist bei uns in unserer Runde heute und wir haben gerade über die deutschen Tugenden und über die fußballerischen Lösungen gesprochen. Hat man richtig gemerkt, was da für eine Überzeugung in Joachim Löw durchkommt. Und kann ich mir auch vorstellen, wie er mit seinen Spielern gesprochen hat in der Kabine. Trotzdem. Michael hat immer angesetzt und wollte die Gegenrede sozusagen.
Ja, man muss ja erstmal die deutschen Tugenden definieren, da gibt es wahrscheinlich auch unterschiedliche Einschätzungen zu. Aber nehmen wir mal dieses Laufbereitschaft, Einsatz, Kampfgeist. Ich sehe nicht, dass das immer automatisch bei Nationalspielern vorhanden ist, wenn ich mir Slowakei anschaue. Die passen den Ball und bleiben wieder stehen. Also die Dynamik, die musst du erzeugen durch Laufbereitschaft. Das kann man an Kilometern abzählen in einer Mannschaft. Das muss das Fundament sein. Und dann kannst du über spielerische Exzellenz natürlich, und die Spieler haben wir ja, wenn Musiala wiederkommt oder wenn man mal bitte auch an den Kölner El Salal denken würde. Jetzt habe ich ihn untergebracht, nur dass das diese Kreativspieler haben wir ja, die spielerisch exzellenten Leute haben wir ja, aber die Tugenden sind das A und O, auch in der 70. und 80. den Ball nicht nur zu spielen, sondern sich sofort wieder anzubieten. Wie gestern das Stadion ausgerastet ist, vorgestern bei Gnabrys kleiner Grätsche da zum Schluss. Ja. Das macht auch was mit einer Mannschaft. Insofern darf man die nicht geringschätzen, diese Tugenden.
Aber diese Tugenden, die sind die Basis. Und wenn man die nicht liefert, dann ist man unter der Basis und dann gewinnt man auch kein Spiel.
Also das ist man früher, auch
also als das, Entschuldigung, als das die deutschen Tugenden sozusagen, als die noch gewirkt haben, war das Spiel deutlich primitiver, einfacher strukturiert, sodass du dann mit Kampf auch bessere Gegner niederringen konntest. Und das ist heute allein reicht das nicht mehr.
Nee, allein nicht, das ist richtig. Das sagt ja keiner.
Ich sage ja auch, das ist die Basis, natürlich, das ist Voraussetzung. Aber das wird man überall finden. Wenn man gegen Argentinien spielt, die spielen mit diesem Einsatz, mit dieser Intensität. 2010, nach dem Spiel gegen Spanien, habe ich den Xavi getroffen. Und Spanien war ja zu der Zeit wirklich auch klasse. Ja. Man kam nicht in die Zweikämpfe, weil sie einfach unglaubliche Lösungen hatte im technischen Bereich. Und der Xavi hat zu mir gesagt, Trainer, ihr habt euch echt sehr, sehr gut entwickelt. Aber wir sind hier oben immer noch viel schneller als ihr. Und das war für mich so eine Sache, über die habe ich lange nachgedacht.
Kann man sowas dann annehmen? Oder ist das dann?
Sowas muss man natürlich dann auch annehmen, weil dann habe ich gesagt, okay, wir haben Fortschritte gemacht, an denen haben wir jetzt ein paar Jahre gearbeitet, um spielerisch auf das Niveau zu kommen. Ich habe immer irgendwie früh gesagt, wir müssen mal fußballerisch so gut sein oder besser sein wie die Brasilianer. Aber natürlich auch mit unseren Tugenden, ist ja klar. Und natürlich habe ich, sagen wir mal, ein bisschen über die Grenze hinausgeschaut und habe mir von der Spanier natürlich auch einiges abgeschaut, weil die Spanier beherrschen einfach, sagen wir mal, diese Lösungen auf dem hohen Niveau. Und wenn du denkst, du könntest sie besiegen mit Einsatz, mit Laufbereitschaft und mit Mentalität, dann täuscht man sich, weil die Spanier sind einfach so technisch so hochstehend, dass man dann gar nicht in diese Dinge reinkommt. Und wenn ich sage, wir müssen uns verbessern, wir haben Luft nach oben, dann natürlich in den Bereichen, weil wir brauchen ja mehr Spieler wie Musiala oder wie Wirtz. Wir müssen ausbilden, dass wir solche kreative Spieler haben, die unbeschwert spielen, die viele Ideen haben, die Lösungen haben, die 1 gegen 1. Weil das sind die Unterschiedsspieler, wenn man von Weltklasse redet. Deutschland dann will Weltklasse sein.
Darüber sprechen wir gleich auch noch ein bisschen, weil Oliver Bierhoff ja auch gesagt hat, vielleicht fehlt uns da gerade momentan was. Nicht nur vielleicht, sondern er hat es als Tatsache geäußert. Da kommen wir später in der Sendung noch dazu. Aber ich würde gern schon noch mal bei der Zeit bleiben und bei dieser erfolgreichen Zeit, wenn wir dann also, man nimmt, wir müssen besser sein als Brasilien auf dem Weg zum WM-Titel, da gab es dieses unglaubliche Halbfinale, wo man die Brasilianer ja total dominiert hat und im Finale letztlich war es dann doch wieder auch so, dass dann auch Kampfkraft und dass dann auch eben diese deutschen Tugenden auch geholfen haben. Absolut. Und am Ende ist dann alles richtig, wenn man Weltmeister wird und das hat Joachim Löw als einer von 4 Trainern in Deutschland geschafft. Diese Reihe, Herberger, Schön, Beckenbauer, Löw, ist das eigentlich, wie fühlt sich das eigentlich an, wenn man selber da sozusagen auf dem Olymp steht?
Natürlich fühlt sich das toll an. Es erfüllt mich natürlich auch mit einer gewissen Befriedigung, weil wir so viele Jahre irgendwie darauf hingearbeitet haben. Und das Gute war ja, das war ja eine klasse Teamleistung. Und mit einigen Spielern bin ich 8 oder 9 Jahre zusammengearbeitet. Mertesacker, Lahm, Schweinsteiger, Klose, Khedira, Podolski, die waren so lange dabei. Und natürlich auch für mich war wichtig, der Oliver Bierhoff oder der Hansi Flick, das Trainerteam. Wir gegen alle Widerstände waren wir intern in unserem kleineren Kreis immer so, nicht immer einer Meinung. Wir waren häufig unterschiedlicher Meinung. Aber wenn wir nach außen gegangen sind, dann waren wir irgendwie wie Pech und Schwefel. Und da passte kein Blatt Papier dazwischen. Und das war für mich so die ganz große Befriedigung. Wir haben über viele Jahre hinweg mit Menschen zusammengearbeitet, die echt was erreichen wollte und die nicht irgendwie, wenn der Wind von vorne kam, irgendwie die Idee wieder geändert haben. Wir sind irgendwie dabei geblieben, wir waren überzeugt, wir haben uns gegenseitig gestärkt. Man hat mir auch häufig intern mal den Spiegel vorgehalten, gerade die Leute um mich herum. Und das hat uns stark gemacht.
Was wollten die dann spiegeln? Also was waren die Sachen, die dann...
Ja, ich meine, da gibt es ja unterschiedliche Dinge. Manchmal hatte ich vielleicht auch nicht immer so an jedem Tag so diese Energie oder vielleicht auch manchmal auch nicht immer die richtige Idee für ein Spiel. Da ist wichtig, dass man jemanden hat an der Seite, der da sagt, mach dir mal vielleicht andere Gedanken in andere Richtungen und überleg vielleicht dies oder jenes oder das ist vielleicht, du bist da auf dem Holzweg.
Vom Olymp, den ich angesprochen habe, ging die Abzweigung Richtung Team, verstehe ich auch. Aber war das irgendwie absehbar? Im Schwarzwald groß geworden, dann Fußballspieler, Bundesliga gespielt, verletzt, die Karriere unvollendet in der Schweiz, irgendwie dann weiter und dann Trainerausbildung begonnen, dann Co-Trainer unter Rolf Fringer in Stuttgart übernommen. Und das endet dann als Weltmeister. Es ist ja, wenn man an irgendeiner Station vorher gefragt hätte, ist sowas realistisch, hätten Sie wahrscheinlich auch oder hättest du wahrscheinlich auch gesagt, Quatsch.
Die besten Dinge im Leben passieren immer durch Zufälle. Und so war es sicherlich auch bei mir. Das konnte ich ja nie irgendwie mir ausdenken oder konnte ich ja auch nicht planen, so eine Karriere. Also ich war 2004, war mein Glück, dass der Jürgen mich natürlich dazugenommen hat als Co-Trainer, mir auch viele Aufgaben gab. Und der Jürgen hat dann nach 2 Jahren eben auch aufgehört. Und ich habe ja die Mannschaft und das Umfeld und der DFB und den Fußball insgesamt international dann auch schon ganz gut gekannt. Das hat mir natürlich immens geholfen, dass ich da irgendwie auch Fuß fassen konnte. Ja. Und sowas ist auch irgendwie nicht planbar. Für mich war es nicht der Plan, Weltmeister zu werden, sondern wir müssen unseren Fußball auf ein anderes Niveau heben. Wir müssen den Leuten irgendwie Spaß bereiten, Freude bereiten mit unserem Spiel, dass die Leute sagen, wow, da passiert was, wir spielen offensiv, wir agieren. Das war so die Intention.
War das nicht sogar so, dass Sie mit Jürgen Klinsmann in diesem Trainerkurs zusammengekommen sind? Da gab es so ein, es gab, was, welches Jahr war das, 2002 oder 2003, gab es so einen Trainerkurs, Spezialkurs für verdiente Nationalspieler plus irgendwie
da
Leute.
Hat ihn der Meyer Vorfelder dann reingesteckt, weil er Pokalsieger war.
Und da war es doch so, dass Sie derjenige waren, der Jürgen Klinsmann erklären konnte, wie eine vernünftige Viererkette funktioniert. Ne? Was man ja auch mal sagen muss. Das kann heute jeder Zweitligatrainer. Aber damals war das sozusagen noch Spezialwissenschaft und da gab es ja noch große Diskussionen darüber, ob man überhaupt mit einer Viererkette spielt und nicht mit dem Libero und bla bla bla. Das gehört ja alles zu diesem Umbruch und dieser Aufbruchsgeschichte auch dazu.
Ja, ich hatte meine Trainerkurse ja lange Jahre in der Schweiz gemacht, aber...
Nicht fertig gemacht da, oder?
Ja, weil ich dann beim VfB Trainer war, da konnte ich den letzten Lehrgang irgendwie nicht absolvieren und hatte eigentlich zu der Zeit keine gültige Lizenz für Deutschland. Für die Schweiz schon, aber für Deutschland nicht. Und dann gab es mal einen Kurs und für ehemalige Nationalspieler. Und da war natürlich mein Vorteil, ich war schon 4, 5 Jahre Trainer. Also
klar.
Ich hatte den Vorteil gegenüber den anderen wie Jürgen oder Matthias Sammer, die eigentlich keine Trainererfahrung hatten. Ja.
Und dann führt das zum Weltmeistertitel. Und viele Spieler sind schon erwähnt worden, Bastian Schweinsteiger zum Beispiel, der ja eine große Rolle gespielt hat. Und die werden diese Zeit natürlich auch nie vergessen.
Jogi ist auch ein Trainer, der gewisse Dinge auch für sich behält. Und das finde ich ganz gut auch so. Und es war was ganz Besonderes, unter ihm spielen zu dürfen. Und wir sind einen sehr langen Weg gegangen zusammen. Und wann immer wir uns sehen, freuen uns sehr. Wir hatten eine besondere Zeit, sehr viele Erfolge gefeiert mit der Nationalmannschaft und er hat was geschaffen, was wenige geschafft haben als Trainer und deswegen verbindet uns das immer.
Er wird auch immer so bleiben. Sicher einer, ich weiß das, das darf man als Trainer nicht sagen, der Lieblingsspieler, da gibt es ja noch ein paar andere, aber einer, der über die lange Zeit eben auch das Gesicht der Nationalmannschaft geprägt hat. Ruth, du stehst in den Startlöchern.
Ja, und das ist doch wirklich so. Über viele Jahre eine absolute Erfolgsgeschichte geschrieben mit der Nationalmannschaft. Und wir wollen noch mal ein bisschen durchgehen durch diesen Spielfilm und starten am besten mal 2006. Wir alle erinnern uns an Sommermärchen im eigenen Land. Damals eben noch Co-Trainer an der Seite von Jürgen Klinsmann. Da war es dann das Aus im Halbfinale gegen Italien, Platz 3. Und dann 2008 eben das erste Turnier als alleiniger Cheftrainer. Und da ging es dann direkt bis ins Finale. Und wir haben die starken Spanier schon angesprochen. Das war also dann der Finalgegner mit diesem 0:1, aber eben schon sehr weit gekommen. Und auch die nächsten Jahre, die WM 2010, was für ein tolles Turnier in Südafrika. Wir hatten diesen 4:0-Sieg gegen Argentinien, aber eben auch wieder Spanien als Gegner damals im Halbfinale. Und da war dann Schluss. Und dann die EM 2012, wieder ein Halbfinale, diesmal Italien. Ich sag nur Mario Balotelli. Aber wir haben schon gelernt, das war die
Vorbereitung auf das ganz große Highlight dann eben im Jahr 2014, als es dann geschafft wurde mit dem Weltmeistertitel im Maracanã, der absolute Höhepunkt. Und auch danach ging es verhältnismäßig erfolgreich weiter. Wieder ein Halbfinale gegen Gastgeber Frankreich 2016 in der EM und dann eben auch der Sieg im Confed Cup, was damals wirklich auch sehr herausragend war. Aber wir haben die Enttäuschung angesprochen, die danach folgte, 2018. Dieses wahnsinnig enttäuschende Vorrunden aus, das bis da noch nie da war bei einem großen Turnier. Und dann natürlich die Zweifel aufkamen und auch 2021, dann beim letzten Turnier EM in England mit England als Gegner im Achtelfinale, war dann eben nicht mehr so viel drin. Und demnach ist die Frage nach dieser wahnsinnig tollen Erfolgsstory, die wir hier nochmal miterleben durften, jetzt heute so ein bisschen in Ausschnitten im Doppelpass. Was ist nach 2016, 17 schiefgelaufen? Was würden Sie jetzt mit der Rückschau besser machen oder anders?
Also die zwei, drei Jahre nach der WM 2014 waren eigentlich noch die besseren Jahre für uns. Wir haben uns in vielen Bereichen, in viele Parameter, wenn man das vielleicht auch jetzt nicht so sieht, aber für mich waren wir eigentlich 2015, 2016 sehr gut, im Halbfinale 2016 ausgeschieden, eigentlich relativ unglücklich gegen Frankreich. Aber da hätte man eigentlich den EM-Titel verdient gehabt. 2017 mit einer jungen Mannschaft Confed Cup gewonnen, 2018 haben wir kein einziges Spiel verloren, in der Quali, glaube ich, 10 Siege. Also wir haben uns echt nochmal in manchen Bereichen verbessert. Und 2018 war dann auch die Situation so kurz vor der Nominierung, ich glaube einen Tag vor der Nominierung oder bei der Nominierung, kam dann diese Geschichte so mit damals mit Gündoğan und mit Özil, mit dem Foto mit Erdoğan. Mhm. Und das hat für unglaublich viele Diskussionen gesorgt in unserem Land. Und die Konzentration, ich weiß noch, die zwei, drei Wochen im Trainingslager gab es eigentlich nur ein Thema. Also wir haben einfach zu viel Energie, zu viel Konzentration verloren. Und dann sind wir in die WM und alles war irgendwie weg. Und wir waren natürlich dann auch in viele Bereiche wirklich auch schlecht, aber und sind dann eigentlich auch völlig zu Recht ausgeschieden. Aber so nach 2014 waren wir nochmal zwei, drei Jahre wirklich gut und haben uns auch wirklich entwickelt, konnten ein paar neue Spieler integrieren, aber mit Beginn der WM waren wir dann einfach auch. Und ich habe ja auch vorher mal gesagt, so irgendwie, vielleicht war ich 2018 im ersten Spiel gegen Mexiko, haben wir 1-0 verloren. Das erste Spiel waren wir natürlich enorm unter Druck. Und das war wahrscheinlich auch mein Fehler, weil ich habe von der Mannschaft irgendwie so eine totale Offensive eingefordert, total hohe Außenverteidiger. Das habe ich gemeint mit vielleicht ein bisschen arrogant, weil ich gedacht habe, wir sind jetzt zu dem Zeitpunkt so in der Lage, Druck auszuüben. Aber beim WM-Spiel am Anfang ist manchmal auch klug, wenn man ein bisschen vorsichtiger agiert, um ein bisschen Stabilität zu finden. Das habe ich damals unterschätzt.
Das klingt ja wie eine Ausrede, aber es ist, glaube ich, wirklich wahr, dass wenn Politik in das Fußballgeschäft hineinregiert oder Fußball Katar selbst zur Politik wird, genau, ich musste sofort an Katar denken, sind Spieler blockiert. Das Gefüge, was er ja immer hatte in seiner Mannschaft, dass das eine Einheit war, dass es da einen Chorgeist gab, das wird dann von außen aufgebrochen. Jetzt kann man sagen, ja, die Medien haben da vier Wochen unnütz diskutiert, aber es war halt ein Thema. Und du kriegst es dann auch nicht von der Mannschaft weg. Mhm. Ganz Deutschland hat über Özil diskutiert, ganz Deutschland hat über Erdoğan diskutiert. Du kannst die ja nicht abschotten. Also ich glaube wirklich, dass das so der Knackpunkt war, was die Stimmung getroffen hat.
War auch zum ersten Mal in meiner ganzen Zeit und über die vielen Jahre hinweg, dass die Mannschaft sich nicht mehr so einig war. Sonst haben wir immer unglaublich gute Energie gehabt, so bei den Turnieren, vor den Turnieren sowieso. Und war zum ersten Mal, dass die Mannschaft so ein bisschen auseinandergespalten war.
Worin waren Sie sich denn nicht einig?
Es gab unterschiedliche Meinungen.
So
muss man die Spieler vielleicht zu Hause lassen? Nimmt man sie doch mit nach Russland? Weil dieses Thema war so überstrahlend. Das hätte uns dann echt auch gestört und hätte auch dazu geführt.
Wäre es besser gewesen, die zu Hause zu lassen, als in der Rückschau?
Möglicherweise wäre es vielleicht besser gewesen. Ich habe zu dem Zeitpunkt gesagt, gerade jetzt, wenn die Spieler so unter Beschuss sind, müssen wir sie schützen. Aber es waren ja beide Spieler, weder Mesut noch Ilkay, dann in der Lage, gute Leistungen zu bringen. Der Ilkay saß in der Kabine und hat Tränen vergossen. Und der Mesut war natürlich auch dementsprechend demoralisiert, weil die ganzen Anfeindungen, die es dann auch gab zu der Zeit, die haben die Spieler schon auch stark belastet.
Das war doch sogar bei dem letzten Vorbereitungsspiel in Leverkusen, ja, wo die Spieler ausgepfiffen worden.
Ja, ja. Also ich meine, das war schon echt krass.
Ja, ja.
Naja, und diese Trennung oder diese mangelnde Einheit in der Mannschaft, das hat man ja in Katar auch gemerkt, weil einigen war das wichtig, da ein Zeichen zu setzen, andere hatten da gar keinen Bock drauf und das kann man dann offensichtlich nicht mehr für 90 Minuten ganz zur Seite schieben.
Und was auch noch interessant war, ich weiß nicht, wie Sie das in der Rückschau sehen, dieses Watutinki da vor den Toren von Moskau, es war halt auch echt so eine traurige Veranstaltung. Also ich meine, in der Vergangenheit gelungen, diese quasi Parallelwelten für die Nationalmannschaft zu bauen, Campo Bahia und so weiter. Und dieses Ding da, ich war da auch, das war echt deprimierend.
Als die Nationalmannschaft da mal in Sochi war, eine Zeit lang, da gibt es auch diese berühmten Bilder, wo Jogi Löw da an der Laterne steht und die Sonne genießt, da hatte man schon das Gefühl, dass Teile, hier, da haben wir es, genau, dass Teile irgendwie eigentlich lieber da unten gewesen wären, am Schwarzen Meer in der Sonne und nicht da irgendwie im Birkenwald, im Speckgürtel von Moskau.
Grundsätzlich haben wir immer gesagt, im Vorfeld, wenn auch dafür gekämpft wird, Trainer, dass wir nach Sochi gehen, weil da haben wir gute Erfahrungen gemacht und so. Aber es war, glaube ich, dann auch so ein bisschen nach dem Confed Cup und als Weltmeister war es so ein bisschen eine politische Entscheidung. Der Weltmeister muss nach Moskau gehen. Also es war schon ein bisschen Druck auf unser Verband, hatte ich das Gefühl, und alle haben irgendwie nach Moskau gedrängt. Also es sind einige Dinge dazu geführt, dass wir halt eben so desolat dann auch waren bei dem Turnier. Und man hätte gemerkt, wenn man bei der WM oder bei so einem Turnier, wenn man ein paar Prozent verliert an Konzentration, wenn du ein paar Prozent eben nicht so bereit bist, dann bist du relativ schnell daheim.
Dann ist Mexiko mal besser oder Südkorea eben mal besser, wenn die ihr Maximum auf den Platz bringen. Wir sind gleich zurück und wollen natürlich über die Qualitätsdebatte im deutschen Fußball hier noch ein bisschen was Erhellendes liefern. Oliver Bierhoff hat gesagt, vielleicht sind wir nicht mehr gut genug. Vielleicht fehlt uns einfach doch was, um Weltspitze zu sein. Das wollen wir gleich besprechen hier mit Joachim Löw und unserer Runde. Und Sie haben jetzt die Möglichkeit, unserem Gewinnspiel unserem Partner Erwin Müller zu gewinnen. Und wie das geht, erkläre ich Ihnen jetzt. Doppelpass am heutigen Tag mit Hajo von Adel und Band unserer Runde mit Joachim Löw. Und wir haben ja schon so ein paar O-Töne eingespielt von Philipp Lahm, von Bastian Schweinsteiger. Das war alles bei dieser Hall of Fame, wo Basti ja auch aufgenommen wurde, sehr emotional war. Und da war auch Guido Buchwald, Weltmeister 1990, der auch in die Hall of Fame aufgenommen wurde und natürlich als ehemaliger VfB-Spieler auch eine besondere Beziehung zu Joachim Löw hat und hat uns eben auch was gesagt über den Trainer Joachim Löw. Und das Ende finde ich ganz interessant, weil da würde ich gern dann anknüpfen.
Ja, okay, der Joachim Löw, der war der Bundestrainer, der auch Weltmeister wurde, also ein Erfolgstrainer und hat auch die Nationalmannschaft toll geführt, hat auch beim VfB seine Erfolge gehabt mit dem DFB-Pokalsieg und von daher ist er ein super toller Trainer und ich hoffe eigentlich, dass wir ihn irgendwann mal wieder auf der Trainerbank sehen.
Ja, das hoffen viele. Warum hat sich noch nichts ergeben nach dem Ende in der Nationalmannschaft, um sowohl entweder bei einem Verein oder bei einem anderen Verband wieder auf der Bank zu sitzen?
Ja, zum einen habe ich ja nach der Nationalmannschaft, wo ich insgesamt 17 Jahre dann war, habe ich natürlich auch mal ein bisschen emotionaler Abstand gebraucht von allem. Die letzten Jahre waren ja auch schwierig. Ich habe ja auch mal gesagt, natürlich 2018 wäre schon der richtige Zeitpunkt gewesen, dann nach so einer schlechten WM vielleicht dann auch den Weg frei zu machen. Der Oliver und ich, wir waren damals so ein bisschen der Herzschlag der Mannschaft. Wir haben gesagt, jetzt sind wir einmal so früh ausgeschieden. Wir stehen eigentlich in der Verantwortung. Aber im Nachhinein habe ich natürlich dann auch gesagt, es wäre gut gewesen, wenn die Mannschaft einen neuen Reiz bekommen hätte. Und nach 21 habe ich dann mal eine ganze Weile gebraucht, weil ich doch unglaublich viel auch unterwegs war. Als Nationaltrainer ist man viel auf Reisen und so. Und habe dann mal Dinge machen können, die ich vorher nicht machen konnte. Freunde, Familie und so ein bisschen mehr Zeit. Und es ist auch ganz gut, Fußball mal so ein bisschen wieder aus der Distanz zu betrachten. Wenn was kommt, was mich wirklich unglaublich interessiert, würde ich vielleicht einmal machen, muss aber nicht unbedingt sein.
Also, aber was muss das sein? Also
ja, ich weiß auch nicht, hängt auch immer ein bisschen mit den Leuten zusammen, mit der Idee, mit dem Konzept oder sowas, ja.
Also wäre das eher so ein Projekt leiten oder geht?
Ja, ich bin jetzt natürlich auch schon in einem gewissen Alter, da muss man sich fragen.
Naja, 65, oder?
Ja, da muss man sich fragen, hätten wir die Energie noch dafür? Manchmal ist es ja auch gut, wenn die jungen Spieler vielleicht einen jüngeren Trainer haben, wo sie die Sprache ein bisschen anders verstehen und so weiter. Das sind ja die Dinge, die man sich dann auch mal irgendwann fragt.
Aber Club? Hat mal ein großer Club angefragt oder ein größerer Club schon?
Unmittelbar nach dem Ende dann schon, ja. Und früher natürlich, früher so 2014, 2010, 2012, 2014, 2015, ja, da hätte ich natürlich schon...
Wohin denn? Wer, kann man doch mal verraten, wer da...
Ja, weiß nicht, ob man das im Nachhinein, aber natürlich in Spanien oder in England gab es schon Clubs, die, sagen wir mal, ernsthaftes Interesse gezeigt haben.
Das wird nicht Valladolid gewesen sein.
Nee, das glaube ich auch nicht.
Nein, das nicht, nein. Daran erinnere
aber Real vielleicht. Ja, die vielleicht? Heißen auch Real Valladolid, oder? Kann das sein? Also egal. Naja, aber ist das nicht jetzt theoretisch eine Möglichkeit, wenn das bei der vor der WM nochmal ein Verband sagt, also wenn ich mir einen hole, dann doch den, der das alles weiß, wie das geht.
Sie haben ja schon nochmal Lust, glaube ich, oder? USA, Kanada, Mexiko, das wäre ein Ziel. Und wenn jetzt so ein Verband käme, der schon so halb in der Qualifikation.
Ja, jetzt im Moment tut sich ja nichts, weil die Mannschaften oder die Nationen sind in der Qualifikation. Diejenigen, die sich qualifizieren, die sind ja wahrscheinlich auch mit dem Trainer sehr zufrieden.
Nein, das stimmt ja nicht. Das hatten wir ja jetzt neulich mit Usbekistan. Die haben sich für die...
Auch das ist aber jetzt auch gemacht.
Ja, und haben die angefangen?
Ja, die haben angefangen.
Aber da hätte ich auch gesagt, ach, Usbekistan, weiß ich nicht, ob ich das machen müsste.
Aber Usbekistan zum Weltmeister machen, das wäre eine Story.
Das wäre natürlich ein wirkliches Fußballwunder.
Und wovon träumst du nachts?
Ja, also gut, wir werden das abwarten, aber ich oute mich, ich würde mich freuen, wenn Jogi Löw wieder mal als Trainer arbeiten würde, ganz bestimmt. Ruth, du bist dran.
Thomas Müller hat eine neue Aufgabe, vielleicht wäre sowas ja auch dann was, ich spreche es gleich an. Wir haben ja unsere Rubrik Neues aus Vancouver und Thomas Müller, der ist wahnsinnig gut unterwegs, er hat schon wieder getroffen, diese Nacht, und zwar in der letzten Aktion des Spiels eigentlich, also 90 plus... 7 war es am Ende, oder 6. Und da schauen wir uns nochmal genau an. Na, schön rausgespielt, Weitschuss. Und das ist das 2:1 zum Sieg gegen Orlando mit der schönen Jubeltraube. Also Thomas Müller, richtig stark, was er da abliefert mit den Whitecaps. Und sein deutscher Teamkollege Sebastian Schonlau vom HSV, der ja auch gewechselt ist, der beschreibt mal ganz gut, was Thomas Müller da drüben so auszeichnet. Er sagt, Thomas ist der Star und das Gesicht der Mannschaft. Das Schöne an ihm ist aber, dass er das nicht raushängen lässt. Er fügt sich in die Mannschaft ein wie jeder andere. Und Thomas Müller hat, ich habe es gerade angesprochen, auch einen neuen Job. Er wird nämlich bei der WM 2026 dabei sein, nämlich in folgender Rolle.
Ein Paket aus Deutschland, da habe ich schon drauf gewartet. Ja, endlich. Tja, Qualität setzt sich eben durch. Ich bin dabei bei der WM 2026. Ja, keine Angst. Natürlich nicht auf dem Rasen, sondern für Magenta TV. Da gibt's messerscharfe Analysen und viel Freude.
Also, neuer Look und neue Aufgabe. Und demnach jetzt die Frage an Jogi Löw. Wäre das vielleicht auch was als TV-Experte? Direkt mal beim nächsten Turnier einsteigen?
War das mal ein Thema?
TV?
Beim TV?
Es gab schon immer wieder Anfragen, aber ich glaube, dass das nicht das machen ist, was ich gerne machen möchte oder sowas. Ne?
Wobei heute das erste Mal Doppelpass überhaupt, ne?
Also ja,
wir fühlen uns hier historisch, dass wir heute dabei sein dürfen.
Ja, ich freue mich. Wobei, Stefan, TV-Experte ist gar nicht so schlimm, oder?
An deiner Seite tut es nicht weh. Also, es macht Spaß.
Ah, okay, das war's.
Wir müssen ja die Leute auch unterhalten mit unserer Expertise, die ich habe. Du weniger, du bist ja eher Moderator. machen wir das, glaube ich, ganz gut.
Nein, es macht Spaß. Ich hatte schon die Befürchtung, es bleibt jetzt freundlich zwischen euch, aber dann kam er zum Glück gerade wieder.
Ich weiß, warum wir hier dazwischen sitzen.
Ja, klar, das ist schon. Aber ich fände es ja schön, wenn Thomas Müller so eine Art Spieler Co-Trainer wäre und nicht Kommentator. Ich finde immer noch, dass Nagelsmann seinen Jogi Löw braucht, wie Klinsmann damals, diesen Kopf als Co-Trainer. Und ich fand diese Spekulation mit Thomas Müller wunderbar. Ich hätte es gerne gesehen.
Ja, geht vielen so.
Ja, vielleicht mache ich in Zukunft dann Co-Trainer beim Thomas Müller, wenn er die Mannschaft übernimmt dann.
Ja, das wäre nicht schlecht, da hätte er einen erfahrenen, guten Co-Trainer.
Ich mache das Training und Thomas kann reden.
Okay. Ja, das ist eine große Stärke von Thomas Müller, ja, das muss man sagen. Manche sagen, er redet zu viel, Radio Müller würde nie auf Sendepause gehen, aber nein, nachdem wir jetzt Jogi Löw hier das erste Mal hatten, Thomas Müller ist auch einer, den ich gerne mal hier im Doppelpass hätte, ich weiß nicht, ob er in Vancouver schauen kann, wahrscheinlich nicht, aber möglicherweise schaffen wir das auch irgendwann nochmal. Überhaupt, was er da jetzt macht, MLS und wie er sich da gibt, ist das beeindruckend?
Auf jeden Fall ist es natürlich ein Glücksfall für den amerikanischen Fußball oder für die MLS, wenn so ein Spieler wie der Thomas Müller dahin wechselt und so. Und ich glaube, er kann auf seine Art und Weise natürlich auch dem Fußball weiterhelfen, der Entwicklung weiterhelfen und natürlich auch den Spielern weiterhelfen. Weil der Thomas ist jemand, der wirklich auch schon als Spieler so ein bisschen wie ein Trainer gedacht hat. Er kennt Zusammenhänge, er weiß um Dinge, die vielleicht so in der Mannschaft ablaufen. Auf dem Platz hat er ein sehr gutes Gespür dafür. Und von daher kann ich mir eigentlich gut vorstellen, dass der Thomas dann später auch mal vielleicht in den Trainerberuf einsteigt.
So viele sind es ja nicht aus der 14er Mannschaft, die wirklich in den Fußball gegangen sind. Miro Klose, ja, aber mir fallen jetzt nicht so viele ein. Woran liegt das eigentlich?
Ist das anstrengend? Einige Spiele ja noch.
Ja, okay. Gute Antwort. Aber daran liegt es vielleicht nicht nur.
Ja, vielleicht, natürlich brauchst du auch ein bisschen Zeit oder sowas, weil es sind ja schon unterschiedliche Berufe, also Spieler. Und wenn ein Spieler dann irgendwie am Ende seiner Karriere aufhört und dann sofort irgendwie zum Trainer wird, das ist schon auch was anderes, wenn ich dann vor der Mannschaft stehe, wenn ich die Richtung vorgebe, die Zielsetzung vorgebe, die Inhalte vorgeben muss und so weiter, das Ganze führen muss. Das ist schon auch was anderes. Da muss man sich schon ein bisschen da reinleben und muss man das auch lernen.
Ja, Philipp Lahm hatte als Turnierdirektor für die Heim-EM natürlich auch noch was zu tun. Also es gibt ja nicht nur den Trainerjob, sondern
absolut, Sportdirektor, solche Dinge natürlich.
Aber wobei ich mich eigentlich fand ich es schade, dass Philipp Lahm nicht Trainer geworden ist, weil der hat Fußball so gut verstanden, dass man immer gedacht hatte, der könnte das eigentlich auch als Trainer umsetzen. Aber gut, er hat sich ja dann für diesen Funktionärsweg entschieden.
Ja, aber das, aus deiner Sicht leider, er wird wahrscheinlich das Gefühl haben, dass das für ihn der richtige Weg ist. Wir machen jetzt noch mal ein paar Hinweise von unserem Sportwettpartner und in nicht mal anderthalb Minuten geht es hier weiter. Unter anderem mit der Diskussion, die Oliver Bierhoff angestoßen hat, die Qualitätsdebatte im deutschen Fußball. Also bis gleich. Willkommen zurück zum Doppelpass am heutigen Sonntag. Am Tag vor dem Länderspiel der deutschen Fußballnationalmannschaft in Nordirland und natürlich das große Turnier vor Augen, USA, Mexiko, Kanada und die Frage, haben wir da Chancen? Oliver Bierhoff, ich habe es ein paar Mal gesagt, sagt, uns fehlt im deutschen Fußball schon Qualität. Seine wichtigsten Thesen und dann sprechen wir drüber.
Seit Jahren wartet Fußball-Deutschland auf einen neuen Titel. Doch wenn Oliver Bierhoff recht hat, geht die Wartezeit für die Fans weiter. Denn die aktuelle Nationalmannschaft hat für ihn nicht das Niveau der WM-Helden von 2014. Wenn ich das vergleiche, fehlt es uns heute an viel mehr Persönlichkeiten und eben auch an Qualität. Und es fehlt außerdem an Konstanz und Kontinuität, gerade im Vergleich mit 2014.
Ich glaube, das hat unsere Mannschaft, wenn wir jetzt zurückblicken auf die 2014er Mannschaft, eben genau diese Mannschaft ausgezeichnet, dass wir Spieler hatten, die jahrelang auf absolutem Top-Niveau auf ihrer Position gespielt haben.
Das sieht Bierhoff heute nicht. Und der langjährige DFB-Direktor geht noch weiter und spricht sehr vielen aktuellen Nationalspielern die internationale Klasse ab. Bierhoffs These, wenn Spieler in ihren Clubs nicht international spielen, kann sich so eine Qualität gar nicht entwickeln. Um das zu erkennen, muss man kein Experte sein. Oliver Bierhoff ist ein Experte und er befürchtet, dass die guten EM-Auftritte des Nationalteams letztes Jahr bereits das Maximum waren. Ein anderer großer Mittelstürmer von früher sieht einfach viel zu viele Baustellen im Kader.
Ein großes Problem haben wir an den Außenpositionen, links, rechts und auch Mittelstürmer.
Oliver Bierhoff hofft zwar, dass sich Woltemade bis zur WM in England noch entwickelt und dass sich aus der ersten Elf keiner mehr verletzt. Große Sprünge traut er dem Team aber trotzdem nicht zu. Da fragen wir, teilen Sie die Sorgen von Oliver Bierhoff, Herr Löw?
Nee, Herr Löw, das bist schon du.
Zunächst mal muss man ja sagen, dass jede große Nation ja manchmal auch lange auf einen Titel wartet. Es gibt immer sehr gute Phasen und dann gibt es einen Generationswechsel, sowas bei Argentinien, Frankreich, England sowieso, Italien, natürlich auch bei Deutschland. Man gewinnt ja die Titel nicht bei jedem Turnier. Das ist auch schwierig, weil es gibt dann manchmal einen Neuanfang und dann kommen junge Spieler, die müssen dann aber da in die richtige Position gebracht werden, die richtige Reife erlangen. Wir haben im Moment sicherlich ein paar Spieler, der Stefan hat es anfangs auch mal gesagt, man traut jetzt im Moment vielleicht der deutschen Mannschaft nicht zu, aber trotzdem sind wir in der Lage, ein klasse Turnier zu spielen. Aber natürlich gibt es Baustellen und es gibt Luft nach oben und es gibt Verbesserungsmöglichkeiten. Wir haben ein paar Weltklasse-Spieler, andere müssen erst mal dahin kommen. Ganz große Spieler, die zeichnen sich dann beim Turnier aus. Das ist dann, wer macht da vielleicht den Sprung? Wer geht in die Verantwortung? Wer kann dann gegen alle Widerstände, die da sind, die Hürden überspringen? Manchmal kommt es auf ein Turnier drauf an, dass sich dann noch einige Spieler entwickeln. So war es übrigens bei uns auch 2014. Da sind einige Spieler, sind dann so auf ihren Höhepunkt gekommen, weil sie all dem getrotzt haben, was so passiert ist, dem Druck standhalten konnten und so weiter. Aber wenn man über Qualität redet, haben wir im deutschen Fußball grundsätzlich noch viele Möglichkeiten. Das ist ja das, was ich vorher auch mal angesprochen habe, so über die Art und Weise nachzudenken. Wie spielt man? Was haben wir für Inhalte? Wo können wir uns verbessern? Das sind wichtige Dinge.
Dann wollen wir doch drüber reden am besten. Wo müssen wir uns verbessern? Stefan, was hast du für ein Gefühl, wenn wir eine grundsätzliche Qualitätsdebatte über den deutschen Fußball, nicht nur über die Nationalmannschaft, weil die Nationalmannschaft ist das Abbild eigentlich dessen, die Spitze dessen, was wir als deutscher Fußball hervorbringen. Wo sind wir da? Wo fehlt dir was?
Ich glaube, dass wir grundsätzlich im Kollektiv funktionieren müssen. Das war immer eine große Stärke der Fußballnationalmannschaft. 90 schon, als sie Weltmeister wurden, hat man denn auch gesagt, okay, Lothar Matthäus ist vielleicht der Unterschiedsspieler, aber Andi Bremer hat den entscheidenden Elfmeter reingemacht. Ich glaube, im Kollektiv, wenn wir das verstehen und auch im Vorfeld eines Turnieres, Jogi hat es gerade gesagt, Probleme 2018 und Katar mit diesen Erdogan, Gündogan und so weiter, Özil-Problem. Ich glaube, wenn man das alles mal abschottet und wegschieben kann, dann werden wir ein gutes Turnier spielen. Wir haben herausragende Spieler, die den Unterschied ausmachen können. Ein Wirtz, ein Musiala. Aber nochmal, im Kollektiv müssen wir hart arbeiten, die Grundtugenden an den Tag legen und darüber hinaus dann eben, dass der ein oder andere Spieler eben ein geniales Turnier dann spielt. Also wovon hat denn Argentinien gelebt? Letztes Mal Weltmeister geworden von einem herausragenden Torwart und Messi als Unterschiedsspieler. Ja. Aber ohne das Team wären die auch nie erfolgreich gewesen. Portugal mit Ronaldo auch nicht. Wären auch nie Europameister gewesen. Warum ist denn Griechenland Europameister geworden 2004?
Gut, das war wirklich eine Ausnahme.
Das war hier im Bus gefragt.
Ja, aber sie haben als Kollektiv 100% funktioniert. Und das muss ja der Startschuss für die Nationalmannschaft sein. Natürlich ist die Nationalmannschaft besser besetzt qualitativ. Aber so muss man ja erstmal in die Vorbereitung eines Turniers gehen. Wenn wir das schaffen und hinkriegen, dann sind wir in der Lage, auch sehr weit zu kommen.
Ich verstehe dich, aber wenn ich zum Beispiel immer vor Turnieren, gibt es häufig in Zeitschriften so dieses, das ist der französische Kader und das ist übrigens die Elf, die nicht dabei sind. Und dann gucke ich die durch und denke, sag mal, das ist ja Wahnsinn, was die an Qualität noch haben, die sie gar nicht brauchen für ihren Kader. Und das ist ja auch...
Die Qualität haben wir nicht. In der Breite haben wir nicht. Also wenn Spanien auswechselt, das ist ein 1-1-Wechsel, egal auf welcher Position. Ja. Du siehst dieselbe Qualität auf der Bank zu 100% zu dem Spieler, der auf dem Spielfeld steht.
Ja.
Das haben wir nicht. Wir haben denn schon einen, wir reden hier über einen Manuel Neuer, nehmen wir den mit oder nicht? Ja, da haben wir doch ein Problem im Tor, weil der Beste nicht möchte, zurückgetreten ist und weil er wahrscheinlich nicht spielt. oder wenn wir auf der Suche sind, wenn Klaus Fischer sagt, Stürmer, ja, wir haben ja keine Stürmer. Sehe ich ein bisschen anders, wir haben mittlerweile Stürmer.
Aber sind die Weltklasse?
Ja, genau. Und dann kommen wir doch dahin, dass wir fragen, sind das denn wirklich Weltklasse-Spieler? Nein, sind sie nicht. Und übrigens, der Torwart spielt bei Hoffenheim und ein anderer bei Augsburg.
Ja.
So, wo willst du jetzt hin? Und die Wahrheit ist denn, dass wir nicht in der Weltspitze sind.
Und wie kommen wir da wieder hin? Das ist ja die Frage. Aber Entschuldigung.
Ja, genau. Was haben wir? Aus meiner Sicht ist ja auch immer die Sache, was sind das für Trends gerade, die im Weltfußball sind? Ne? Football Total, die Niederländer haben es gemacht, die Spanier haben Tiki-Taka gespielt. Was können wir anbieten? Und die Grätsche von Serge Gnabry, die hat mir gezeigt, wir können Umschaltspiel anbieten. Ich glaube, wenn wir da flott sind. Du hast das vor gefühlt 3 Stunden gesagt. Was ist, wenn Joshua Kimmich diese Räume lässt? Dann macht es mir Mut, wenn wir im Kopf schnell sind. Und das, glaube ich, kann eine Qualität sein,
die wir müssen so spielen wie Argentinien bei der letzten Weltmeisterschaft. Natürlich hatten sie Messi und Martinez, ich sage das nochmal.
Und noch ein bisschen andere Qualität.
Aber das waren 9 eklige Spieler.
Ja.
Die haben richtig wehgetan. Und so müssen wir Fußball spielen. Und dann darüber hinaus muss ein Wirtz einen Unterschied machen, Musiala einen Unterschied machen, ein Kimmich ein Weltklasse-Turnier spielen und die Innenverteidigung stehen.
Und ein paar Stürmer auch.
Aber wie kommen wir wieder dahin, dass wir mehr Auswahl haben, dass es uns vielleicht irgendwann so geht wie Frankreich oder Spanien oder auch England, die mehr gefühlt mehr Talent haben jetzt verfügbar?
Naja, da wird ja gerade dran gearbeitet. Das Problem ist bloß, wenn wir jetzt in den letzten 2 Jahren angefangen worden ist, die Nachwuchsarbeit neu aufzustellen und zum Beispiel die Kinder mehr in ganz kleinen Gruppen spielen zu lassen, dass sie viel, viel häufiger am Ball sind, als das früher der Fall war. Da haben wir jetzt nächstes Jahr nichts von, weil dann ist der 10-Jährige von diesem Jahr 11 Jahre alt und wird nicht mitspielen. Ja. Aber der wird in vielleicht 7, 8 Jahren mitspielen. Ich habe das eben erzählt, Jahrtausendwende, große Krise im deutschen Fußball. Der Fußball wurde neu aufgestellt mit den Nachwuchsleistungszentren. Jürgen Klinsmann, Jogi Löw haben auch davon profitiert. Und ich glaube, ich habe die Hoffnung, dass wir da jetzt auf so einem ganz okayen Weg sind. Wir haben ja auch außergewöhnliche Spieler. Also ich meine auch Kai Havertz zum Beispiel. Wobei man dann sehen muss, ob die dann wirklich in so einem Turnier genau da auch hinkommen. Das wird dann interessant. Vielleicht sind sie da auch jetzt noch ein bisschen zu jung für Musiala und Kimmich Wirtz. Sicherlich nicht.
Wirtz meinst du, oder?
Wirtz, ja. Genau. Und, aber wie gesagt, das Blöde bei diesen ganzen Diskussionen mit dem Mist, wir stellen fest, uns fehlen die Talente, unsere Entwicklung ist ein bisschen in die falsche Richtung gegangen. Da fängt man an umzulenken und es dauert dann halt.
Wir machen kurze Unterbrechung, gehen gleich weiter darauf ein. Jogi Löw hat interessiert zugehört. Bin gespannt, was seine Lösungsansätze sind. Nach einer kurzen Pause hier bei uns im Doppelpass. Bis gleich. Der Doppelpass geht in die nächste Runde am heutigen Sonntag. Kam vor dem Länderspiel Nordrhein-Westfalen gegen Deutschland mit Hajo von Hadel und Band. Unserem gut gelaunten Publikum und unserer Runde melde ich mich zurück. Und wir wollen natürlich in so einer Sendung auch Jogi Löw noch ein bisschen besser kennenlernen. Deswegen habe ich mich bemüht, den einen oder anderen anzurufen. Einer wohnt in Kalifornien, der ihn ganz gut kennt und hat uns folgende Botschaft geschickt.
Ja, ein ganz herzliches Hallo nach Deutschland aus dem fernen Kalifornien. Ja, Florian König hat mich gebeten, vielleicht eine kleine Grußbotschaft zu euch rüberzuschicken, weil ihr habt einen ganz besonderen Gast. Ne? Der Jogi ist bei euch und mit Jogi verbinden mich natürlich eine lange, lange Freundschaft und natürlich auch viele, viele Erlebnisse, vor allem natürlich in den 2 Jahren, in denen wir die Mannschaft trainieren durften, gemeinsam zur 2006 WM und zum Sommermärchen. Und der Florian sagte, Mensch, vielleicht hast du irgendeine Anekdote, irgendeine Geschichte zu erzählen, die den Jogi vielleicht ein bisschen anders darstellt, als wir ihn kennen. Na, wir kennen ihn natürlich als immer gelassen, immer ausgeglichen, immer unter Kontrolle, wundervoller Mensch und Kerl. Und da ist mir etwas halt einfach spontan irgendwie in den Kopf gekommen. Da haben wir gesagt, wir waren ja mal, lieber Jogi, kannst du dich erinnern, ein Jahr vor der Weltmeisterschaft durften wir ein paar Werbefilme machen für Müllermilch, unser Sponsor des DFB damals, und sind da zu den Werbeaufnahmen von dem Süden Los Angeles, wo ich wohne, zum Norden gegangen und das haben wir per Hubschrauber gemacht. Und im Hubschrauber dann waren wir unterwegs, waren wir gerade über Downtown Los Angeles mit all den Hochhäusern, sagte der Pilot auf einmal, wenn einer übernehmen will, kürzen, ein bisschen fliegen will, dann soll er sagen. Und dann hat der Yogi nicht einen Moment gezögert und hat sofort gesagt, ich nehme den Hubschrauber unter Kontrolle. Und dann hat er uns zwischen den Hochhäusern durchdirigiert und hat uns da durchgeflogen. Und uns sind, ja, ist die Angst in die Hose gerutscht. Und das hat er phänomenal gemacht und war damit ein bisschen mit beteiligt, dass ich dann später Hubschrauberpilot wurde selber. Nein, Yogi, das gibt einfach keine Grenzen für dich. Na, du hast alles, was du angepackt hast, hast du immer mit allem drum und dran gemacht, hast immer 100% da reingelegt und bist einfach ein fantastischer Kerl. Und jetzt hoffe ich, dass er viel, viel Spaß hat bei euren Diskussionen und dass er alle Probleme der Welt löst die nächsten paar Minuten. Okay, in diesem Sinne, alles Liebe aus Amerika, euer Jürgen Klinsmann.
Vielen Dank dafür. Also er hat uns auch noch ein paar Fotos geschickt. Also das stimmt tatsächlich wohl, die Geschichte. Es gibt ein Foto von außerhalb, da steht der Jogi Löw da noch rechts. Da wusste er, glaube ich, noch nicht, dass er gleich den Helikopter übernehmen wird. Und nachher sieht man dann auch da Downtown L.A. und dann aus dem Helikopter innen, aber dann nicht am Steuerknüppel. Da war aber schon ein Pilot dabei, der aufgepasst hat, oder?
Auf jeden Fall, natürlich, klar.
Da bin ich beruhigt, ja.
Sonst wäre ich nicht da jetzt.
Und die anderen auch nicht. Aber wie kam das? Also dann spontan, ja, warum nicht? Oder?
Ja, klar.
Echt?
Fliege gehört ja immer so ein bisschen zu meinen Hobbys. Ich habe auch mal einen Flugschein begonnen, bin da mal ein bisschen Ultralight geflogen und so, Paragliding. Okay. All diese Dinge habe ich irgendwie gemacht. Weil es hätte mich schon auch irgendwie, dieser Kick hätte mich schon auch besonders gereizt. Und Helikopterfliege, das ist ja schon auch besonders schwierig. Aber der Jürgen hat ja den Pilotenschein. Ja, der Jürgen, der fliegt relativ häufig.
Der fliegt häufig und offensichtlich auch gut, weil er ist ja immer noch da.
Auf jeden Fall.
Glücklicherweise. Ja, so hieß das ja, hat er ja gerade so gesagt. Ja, also ist dann dieses Bild, was der Jürgen ja auch gesagt hat, wir kennen ihn ja immer als immer gelassen, immer alles im Griff. Ist das eigentlich ein Bild, was dem wirklichen Jogi Löw gerecht wird? Oder gibt es da auch einen anderen? Einen, der mal sauer ist und einen, der mal ungerecht ist oder ich weiß nicht was, oder die Kontenance verliert?
Das Bild stimmt jetzt vielleicht so nicht. In der Öffentlichkeit, klar, wenn man irgendwie vor die Kameras geht, bei den Länderspielen, bei Pressekonferenzen, natürlich versucht man da irgendwie dann auch die Ruhe zu bewahren und Gelassenheit zu zeigen. Aber intern war das schon auch manchmal auch natürlich anders. Es gab viele Momente bei uns, ob während des Trainings, ob in einer Sitzung oder bei Spielen oder in der Halbzeit, wo ich ab und zu auch mal völlig überreagiert habe, völlig emotional war. Und auch mal Flasche in der Kabine rumgeschmissen habe und auch mal vielleicht auch manche Spieler mal zu Unrecht irgendwie in den Zänkel gestellt habe. Natürlich, klar, das ist schon relativ häufig auch mal vorgekommen. Ja.
Ruth, du hast ein bisschen im Netz geschaut. Wir haben ja aufgerufen, Fragen zu schicken an den ehemaligen Bundestrainer. Ich bin gespannt, was du da für eine Auswahl getroffen hast. Und werden wir sicherlich auch das ein oder andere Interessante von Jogi noch hören dazu.
Ja, das hoffe ich doch. Also sehr gerne. Genau, unsere Zuschauer haben Fragen reingesendet und vier habe ich dabei. Und eine, die am häufigsten genannt wurde, die hier auch schon angeklungen ist, aber jetzt noch mal konkreter formuliert. Wann sieht man sie wieder auf der Trainerbank, Herr Löw?
Das weiß ich im Moment nicht. Da kann ich keine konkrete Antwort geben. Ich weiß es nicht, ob es nochmal so weit kommt. Aber
es wäre Ihr Wunsch?
Ich würde es wahrscheinlich gerne machen, wenn es die Aufgabe ist, die mich so, sagen wir mal, in meinem Bauchgefühl, wo ich sage, ja, das ist nochmal echte Herausforderung und eine interessante Geschichte.
Also sind wir gespannt auf die Angebote, die kommen. Welcher Spieler der aktuellen Nationalmannschaft wäre Stammspieler 2014 gewesen?
Also da gibt es natürlich einige Spieler, die man nennen kann. Ich denke, der Jo Kimmich hätte in jeder Mannschaft gespielt. Und Wirtz und Musiala sind so außergewöhnliche Spieler. Die haben ja noch kein Limit irgendwie nach oben. Also die können auch noch besser sein in den nächsten Jahren. Aber die beiden sind schon auch so außergewöhnlich. Und die machen schon auch häufig den Unterschied aus. Gott sei Dank haben wir solche Spieler im Moment.
Wir hatten die Torhüterfrage ja hier schon in der Runde. Jetzt wird gefragt, würden Sie Atubolu eine Chance im DFB-Tor geben?
Im Moment nicht, aber wahrscheinlich in der Zukunft. Weil die haben jetzt einige Monate in Freiburg häufig gesehen. Am Anfang stand er stark in der Kritik. Was ich sagen muss, dass er sich unglaublich gut entwickelt hat. Also er hat echt gute Qualitäten. Er ist viel, viel besser geworden. Und er strahlt eigentlich in seine jungen Jahre relativ viel Ruhe aus hinten im Tor und Sicherheit. Und von daher glaube ich, wenn die anderen Torhüter, die jetzt so alle da sind, wenn die mal aufhören, dann kann der Adubolu wahrscheinlich schon auch mal die Nummer 1 im deutschen Tor werden.
Okay, perspektivisch gut zu wissen. Letzte Frage, Freiburg oder Stuttgart?
Die Frage kann ich nicht beantworten, beides. In Freiburg war ich viele, viele Jahre Spieler, da hat meine Karriere begonnen. In Stuttgart habe ich mein erstes Bundesligaspiel gemacht als Spieler und als Trainer. Von daher schlagen da zwei Herzen in meiner Brust.
Nehmen wir so, ausnahmsweise. Danke fürs Mitmachen.
Ja, vielen Dank für die Frage. Und ich würde gerne noch mal zu dieser Qualitätsdiskussion kommen und der Frage, also es ist ja ein bisschen angesprochen worden von dir, es in der Nachwuchsarbeit gibt es einen Wechsel. Hannes Wolf hat da mit anderen ein konzeptionelles Thema aufgesetzt, was auch schon durchgesetzt wird. Gibt es weitere dringende To-Dos, die Jogi Löw sieht, um also, uns vielleicht wieder in die Situation zu bringen, dass wir die Qual der Wahl haben, dass wir nicht wissen, wer überhaupt in die erste Elf gehört?
Also wenn man die Organisation verändert, heißt es nicht gleich, dass irgendwie dann bessere Spieler daraus entstehen. Das ist schon auch gut, aber das Allerwichtigste ist auch irgendwie, was will man denn unten von den Jungen sehen? Also ich denke, dass eine individuelle Förderung extrem wichtig ist. Individuell, damit meine ich natürlich von klein auf die jeweilige Position. Und das muss vor allen Dingen auch, wenn die Spieler mal älter sind, mit 18 oder 19, sind die nicht irgendwie fertige Spieler, sondern genau dann muss man nochmal eben das Thema auch
das aufgreifen. Das passiert nicht so?
Ich glaube nicht, dass es so ist. In vielen Vereinen, auch in der Bundesliga nicht. Die einzelne Position, was ist das Anforderungsprofil, was macht die Weltklasse aus, was will ich auf der Position sehen, Linksverteidiger, Stürmer, Mittelfeld, Innenverteidiger. Und das muss ich im Training 3, 4, 5 Mal die Woche, 1, 2 Stunden in kleine Gruppe, das muss ich machen. Und ich muss vor allen Dingen auch richtig coachen, ich muss die Fehler erkennen. Und was dazu kommt, ich muss auch den Mut haben. Ich sehe Unterschiede zwischen unserer Ausbildung manchmal und zwischen der Ausbildung zum Beispiel in Spanien.
Welche Unterschiede?
In Deutschland wird häufig dann auch manchmal so ein bisschen eine Fehlervermeidung auch gemacht. Also Spieler, die trippeln, dann sagt man, okay, du hast den Ball verloren, nicht trippeln, spiel sicher. Mhm. In Spanien oder in Portugal wird sowas unfassbar gefördert. Du musst trippeln, wir wollen das, egal wie viele Fehler du machst. Mhm. Also ich muss den Spieler bestärken, muss ich ihn immer wieder machen lassen. Wir brauchen mehr Mut für die fußballerische Klasse. Und weniger, was ich am Anfang auch mal gesagt habe, vielleicht immer den Reflex zu haben so, und von dieser Schleife mal wegkommen, immer dann wieder zu fordern, du musst vielleicht mehr laufen oder mehr kämpfen. Du musst mit dem Ball besser umgehen können. Du musst bessere Lösungen haben mit dem Ball. Wirtz und Musialas wollen wir fördern. Ja. Das bringt uns die Titel, nicht
andere. Ist es denn vielleicht so, Stefan, dass wir zu viel mannschaftstaktisch arbeiten in der Jugend und zu wenig individuell?
Aber das hängt ja dann eigentlich an dem Trainer, der sagt.
Ja, es hängt an den Trainern, ja.
Wenn du zweimal dribbelst und du bleibst hängen, ja, spiel wieder den einfachen Ball, nimm den Kopf hoch und spiel. Das hängt ja eigentlich dann am Trainer selber. Aber ich finde die Ansätze, die er sagt, mit 18, 19, ist ja eigentlich, Stand heute, so eine Ausbildung fast abgeschlossen, weil man dann sagt, so, jetzt bist du ein Bundesligaspieler, noch nicht fertig, noch in der Entwicklung, aber wir geben dir jetzt nicht mehr so viel an die Hand, um dich weiterzuentwickeln. Das verstehe ich schon.
Und du siehst, wie wenig U21-Spieler wirklich Spielzeit kriegen in der Bundesliga. Wahrscheinlich deswegen, weil der Schritt vom U19-Spieler zum Bundesligaspieler ist zu groß. Ja,
der Mut ist aber auch immer der Situation des jeweiligen Vereins geschuldet.
Klar.
Also wenn du im Abstiegskampf steckst und du hast 2, 3 wirklich hochtalentierte junge Spieler und du bist aber bei Spieltag 28, dann wird der Trainer nicht den Mut haben und sagen, ich setze weiterhin auf euch, weil er sagt, wir dürfen nicht absteigen, ich muss jetzt auf Erfahrung oder irgendetwas anderes setzen. Das ist ein Problem im deutschen Fußball, aber was normal ist. Ne?
Wir hatten ja eben ganz kurz mal den Namen Said Elmaler erwähnt, den Spieler des 1. FC Köln, der neulich sein erstes Bundesligaspiel von Anfang an gemacht hat.
Und dann
ein Tor geschossen hat und so weiter. Und das ist zum Beispiel ein Spieler, der unglaublich gut dribbeln kann, bei einem gleichzeitig mit einem irrwitzigen Tempo unterwegs ist und in der Jugend fast aussortiert worden ist.
In Gladbach aussortiert in wurde Gladbach und dann wollte ihn keiner nehmen mehr.
Und dann wollte ihn keiner nehmen, dann ist er mit Glück bei Viktoria Köln gelandet und so weiter. Und jetzt, also meine Prognose wäre, dass der sogar noch eine Option ist für die WM, weil der eine Qualität mitbringt, die kein anderer hat. Aber ist geschenkt. Ich
weiß nicht, ob du ihm damit einen Gefallen tust. Ja?
Bitte nicht geschenkt, diese Diskussion. Bitte nicht einfach zur Seite. Unbedingt mitnehmen.
Jetzt wenn kommt mal, der 1. FC Köln Ultra.
Ja, aber jetzt, ich bin da sehr nüchtern und völlig unbefangen, ja, genau. dass dieser Elmaler dringend mit muss. Aber das sind genau die Spieler, die, über die wir hier die ganze Zeit reden.
Genau.
Muss so einen auch mal einen mitnehmen, wo du sagst, eigentlich zu früh, eigentlich gar nicht richtig, aber er kann am Ende der Joker-Spieler sein, der ein unfassbares Talent hat.
Also so ein bisschen und hatten wir das ja mit Odonkor 2006, der ja auch
Lukas
so ein
Podolski war 19, Pierre Littbarski war 21, ein gewisser Uwe Seeler war 17, als er in die Nationalmannschaft kam. Man kann auch mal einen Überraschungs-
Du Masse, du legst dem aber ganz schön viel auf die Schultern. Aber Jogi, wenn Jogi Löw sich nach vorne beugt, will
ja,
er was sagen.
Ja, ja, in Spanien spielen 17, 18-Jährige, 16-Jährige, 19-Jährige. Ja. Das ist völlig, weil sie darauf vorbereitet sind, wie sie oben spielen. Mit der einheitlichen Philosophie. Und bei uns denkt man manchmal oder so, oder auch in den Vereinen, wenn einer 18 oder 19 ist, kommt raus aus der Jugend, dann hat er vielleicht gerade seine Lehre absolviert. Aber dann geht eigentlich die Arbeit erst richtig los. Und dann würde ich sagen, nicht, dass sie irgendwie so mitschwimmen mit der anderen, sondern dann individuelles Training. Und dann muss sie 3-4 Mal die Woche, 1,5-2 Stunden jeweils sagen, du bist Mittelstürmer, du bist Außenstürmer. Du musst individuell für dich trainieren. Dir geben wir einen Trainer, du bist unter Beobachtung. Du musst auf deiner Position, ist der Maßstab Weltklasse und nicht einfach nur Durchschnitt.
Wen wir haben, beispielsweise für mich so Expertentum, ist Nico Schlotterbeck. Den haben wir heute noch gar nicht richtig erwähnt, aber der in der Zentrale, in der Abwehr auch einen unglaublich guten Job macht, der nach seiner Verletzung stärker zurückgekommen ist. Und da sind wir, Stefan, genau bei dem, woran wird er gemessen? Bei Borussia Dortmund in der Champions League. Ich glaube, es liegt auch daran, dass wir unsere Bundesliga ganz gut stark halten müssen, damit eben auch da der internationale Wettbewerb halt vonstatten geht. Also wo sind unsere Spieler, die dann eben auch in den großen internationalen Turnieren
auch
Vielleicht
kann ich mal kurz sagen, ich bin vor ein, zwei Jahren, bin ich mal alle Spieler durchgegangen, die ich so in den 15, 16 Jahren hatte. Wer wann kam, wie viele Spieler mit 18, 19 kamen. Und es waren wirklich einige. Die kamen mit 18 oder 19 mit einem unglaublichen Können, mit einer echt guten Qualität. Und dann habe ich gedacht, 3 oder 4 Jahre später sind sie eigentlich nicht besser geworden. Und das tut mir irgendwie weh. Sie bleiben irgendwie dann stehen, manche. Und manche waren dann vielleicht gar nicht mehr bei der Nationalmannschaft. Welcher Spieler wird mit 19, 20 besser? Welcher Spieler ist mit 3 oder 24 dann Weltklasse? Mhm. Das ist der Maßstab.
Aber brauchen die nicht auch den eigenen Antrieb? Nicht nur von außen, sprich der Trainer 1,5 oder 2 Stunden in der Woche noch mal extra zu trainieren. Die brauchen doch denselben eigenen Antrieb.
Ja, klar.
Also Ronaldo oder Messi, die wurden so groß, weil sie gesagt haben, Training ist beendet. Ich mache jetzt meine Dinge noch für mich allein.
Du hast recht, Stefan. Aber der Trainer muss es einfordern. Der Trainer muss sagen, hier sind die Co-Trainer. Wir haben genug Co-Trainer. Mittlerweile sind 5 oder 6 Co-Trainer auf dem Platz. Schau, nach dem Training ist für dich nicht vorbei oder heute Nachmittag ist frei und du kommst heute Nachmittag 1 Stunde Technik-Taktik-Training. Ihr beide Stürmer, für euch haben wir einen Trainer da. Das ist ja die Aufgabe des Trainers. Die Spieler haben viel Freizeit, die Spieler verdienen heute ein gutes Geld. Die müssen viel mehr da sein und viel mehr auf ihre Positionen arbeiten, wenn sie sich entwickeln wollen. Der Spieler braucht den Antrieb, aber ich habe gelernt, dass er auch den Antrieb hat, wenn der Trainer ihm die Wertschätzung gibt oder auch die Aufmerksamkeit gibt und ihn auch beobachtet und sagt, du arbeitest. Nicht immer mit dem Cheftrainer selber, aber es gibt genug Co-Trainer.
Ja, sehr interessant. Wir machen eine wirklich ganz kurze Pause. Ein Exklusivspot und dann erfahren wir, dass sowieso eigentlich alles nur Zufall ist im Fußball, weil Christoph Biermann ein Buch dazu geschrieben hat. Nicht ganz ernst gemeint. Wir sind gleich wieder zurück hier im Doppelpass. 20 Sekunden.
Gute Punkte.
Wo sind Mensch,
wie wir den EFC reingesungen haben heute. Das ist.
Man muss auch mal einfach steile Thesen. Ich glaube an diesen Jungen.
An wen?
Said Elmaler. So schön unbekümmert.
Wir sind zurück hier im Doppelpass. Deine Bücher liegen da schon, über das sprechen wir gleich. Christoph, der Werbeblock kommt gleich. Jetzt muss und darf Jogi Löw sich an der Dartscheibe beweisen.
Okay.
Beim Winamax Checkout.
Also, wir stehen schon bereit. Willi hat heute einen Glückstag. Du bist schon wieder in der Sendung ausgelost. Jetzt zum Darten. Und wir haben einen echten Caller. Da ist er hervorragend. Max Hopp, unser Darts-Experte und Darts-Profi. Sehr schön. Und Jogi Löw, wie steht es so um die Darts-Fähigkeiten? Nicht vorhanden? Das werden wir jetzt
nein.
sehen.
Nein. Dann ist hier keinerlei Erfahrung. Pfeile.
Gerne einmal so, dahinter stellen. Genau. Auf die Scheibe werfen und wir zählen das zusammen. Hoodie und ein Trikot nach Wahl, wenn das an dich gehen sollte.
Oh.
Immerhin das Board getroffen.
19. Oh, ja, das okay. sind 35 Punkte, damit 10 Punkte Differenz.
Alles klar, eine zweite Aufnahme okay. für jeden.
Genau. Zweite Runde. Mhm. Aktuell führt Willi mit 35 Punkten.
Das lässt sich aufholen. Aber es ist schon sehr locker aus der Hand gelegt.
37. Oh ja,
gut.
Das ist sehr gut.
Das darfst du rechnen.
Was gibt's? Drei Runden oder wie?
Zwei Runden.
Zwei.
Wie stehen wir denn?
Jetzt geht's kurz zusammen.
Oh, das war natürlich.
Da haben wir nochmal 46 Punkte addiert. Mit den 35 sind wir bei 71. Jogi hatte in der ersten Spielrunde 25 Punkte erzielt. Hinzu kommen dann noch weitere 56 Punkte. Damit geht die Runde an Jogi Löw.
Na bitte, damit gibt es 100 Euro ins Rasenschwein und ein großer Erfolg hier bei uns im Doppelpass. Danke fürs Mitmachen.
Dankeschön, Dankeschön.
Super. Meine Herren, gerne einmal noch zurück. Denn Max, da wollen wir einmal kurz drauf zu sprechen kommen. Du bist, vielen Dank, Willi. Und wir werden nämlich heute Abend dich auch noch zu sehen bekommen im World Darts Grand Prix Finale. Was erwartet uns?
Genau, ein spannendes Match. Die Nummer 1 der Welt gegen die Nummer 2 der Welt. Luke Littler gegen Luke Humphries, die beiden besten Dartspieler derzeit, treten heute Abend an. Ab 21 Uhr das Ganze auf Sport 1. Und ab dem 11. Dezember dann die Darts-Weltmeisterschaft. Der älteste
mit
Teilnehmer, 71 Jahre alt.
Mit Max Hopp. Du
auch
hast dich qualifiziert.
Genau.
Na bitte. Also, da haben wir doch den Hinweis auch noch. Dankeschön. Und Flo, bitte.
Ja, vielen Dank, Max Hopp, für den kurzen Besuch hier im Doppelpass und viel Spaß heute Abend und dann viel Erfolg bei der Weltmeisterschaft. Jogi Löw, mal ganz locker.
Campo Bahia, Dartscheibe,
ja,
oder?
Ja, wahrscheinlich.
Das ist sie doch gewesen.
Weiß ich nicht. Wurde da Darts gespielt eigentlich im Campo Bahia?
Schon, ja. Allen voran Thomas Müller.
Ja?
Ja.
Ist der gut?
Haben wir Initiator, ja.
Okay. Noch ein Grund, dass er hierher kommen sollte.
Ja, also auf jeden Fall. So, also Nordirland steht bevor und du hast ein Buch geschrieben, Christoph, das heißt, die Tabelle lügt immer.
Immer.
Immer. Ja, wir sagen ja immer, die Tabelle lügt nicht, damit wir hier 3 Euro reinwerfen können. Du sagst, sie lügt immer. Das heißt, der Zufall ist eigentlich das Wichtigste im Fußball, deiner Meinung, deiner Beobachtung nach?
Nein, das ist nicht das Wichtigste. Das Wichtigste ist, dass wir gut Fußball spielen. Da bin ich da ganz bei Jogi Löw auch. Aber der Faktor Zufall spielt ständig in sehr, sehr großem Maße mit. Wir haben ja auch heute schon sogar drüber gesprochen, also der Rückblick zum Beispiel auf die, wann war es, EM 2016 oder so, wo die deutsche Mannschaft eigentlich besser war als das Ergebnis. Mhm. Und wenn wir auf Fußball gucken, also wenn ich auf Vereins werben darf und so streiten darf wie Jogi Löw für den guten Fußball, ist es, bitte andersrum auf die Spiele gucken. Wir gucken heutzutage auf das Ergebnis, das Spiel ist 2-0 ausgegangen und dann gucken wir, warum ist das eigentlich so gewesen? Da finden wir auf jeden Fall immer irgendwelche Gründe. Aber ganz bei ganz vielen Spielen, in ganz vielen Momenten, spielt der Zufall eine Rolle. Und wenn wir die Spiele bewerten, müssen wir dann möglicherweise anders drauf gucken und anerkennen, dass eine Mannschaft möglicherweise hätte auch gewinnen können und das verdient hätte, hat sie aber nicht. Mhm. Oder Mannschaften steigen ab oder werden Meister, weil der Zufall so mitspielt. Und das Interessante ist ja heute, dass wir das nicht nur so vage sagen können, sondern dass wir einen Haufen Zahlen dazu haben. Also das klassische Ding sind ja die Expected Goals, genau. Ja.
Wir haben noch ein paar Zahlen von Lewandowski aus zwei Saisons bei Bayern. Das hast du uns vorgelegt. Also 18-19 ist das Blaue und 20-21 ist das Rote. Und die Zahlen sind eigentlich relativ ähnlich.
Ne? Ja, genau. Also das ist die beste und die schlechteste Saison von Robert Lewandowski bei den Bayern. In der einen bricht er den Torrekord, den ewigen Torrekord der Bundesliga. In der anderen schießt er nur 22 Tore, wird übrigens immer noch Torschützenkönig. Aber wenn man da drauf guckt, also die Zahl der Torschüsse pro 90 Minuten, der Expected Goals pro 90 Minuten, sind die Werte fast identisch, 10% höher. Ja. Aber 90% mehr Tore schießt er. Und das ist das, was Fußball auch ausmacht und was wir heute auch genauer angucken können mit den Zahlen. Und daraus kann man eine Reihe auch interessanter Schlüsse ziehen für die Strategien, die man im Fußball entwickelt. Und da habe ich haufenweise mit Leuten geredet
und das alles in dein Buch
reingepackt.
Okay, genau. Ja, sehr interessant. Du darfst es, wenn du willst, auch mal zeigen. Du hältst es immer so.
Also, das dass man es nicht. Das heißt, die Tabelle lügt immer über die Macht des Zufalls im Fußball. Ja. Und Jogi Löw bekommt eins.
Dankeschön.
Ja, genau.
Und du bekommst
alle eins. Alle Trainer versuchen natürlich sozusagen die Macht des Zufalls möglichst klein zu halten, die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, Spiele zu gewinnen und nicht nur das Ganze vom Zufall abhängig zu machen. Ruth, jetzt bist du dran. Du hast Spenden gesammelt.
Ganz genau. Es ist ja schon viel zusammengekommen heute im Phrasenschwein, vor allem durch das Darts-Talent von Jogi Löw. Dankeschön. Und weiter wurde gespendet.
Ja.
Danke an Gerd Speidel, Spondes und Schwiegersöhne, Martin Seider und Michael Schön, Arthur, Gerard und Erbse aus Oeding, Roland, Nico, Thomas und Manne grüßen Horst zum Geburtstag, Max und Michael, Willi und Peggy, Stammtisch Feuchte Ecke und Thorsten Hagen und Maria Ludwig. Herzlichen Dank.
Vielen Dank.
Und noch ganz kurz. Die Auflösung zur Frage der Woche, also unsere User sind sich uneins, aber die Mehrheit, 60%, sagt dann doch, Joshua Kimmich sollte auf der Rechtsverteidigerposition eingesetzt werden. Gerne auch noch das Dopafon.
Also grundsätzlich würde ich einen Spieler da einsetzen, wo er am wirksamsten ist. Das ist bei Kimmich, glaube ich, auf der Doppelsechs.
Ich finde, der Trainer würde das entscheiden, wo er spielt. Und man kann das auch spielbedingt machen. Es kommt darauf an, welchen Gegner man hat.
Also ich als Fan sehe Joshua Kimmich nicht hinten rechts. Der Grund ist, wenn es gegen gute Mannschaften geht, wie zum Beispiel Frankreich, Spanien, ist er in der Defensive zu schwach gegen Mbappé oder gegen den Williams. Ich sehe ihn auf der Sechserposition.
Kimmich sollte auf jeden Fall Rechtsverteidiger spielen, denn auf der Position der Sechs im Mittelfeld haben wir genügend andere Spieler. Auf der Rechtsverteidigerposition haben wir nur einen mit internationaler Klasse und das ist Kimmich. Und der sollte dort auch spielen.
Also wie immer vielen, vielen Dank für Ihr Mitmachen, für Ihre Teilnahme am Dopafon. Und damit sind wir durch. Jogi, vielen Dank für den Besuch. Was wird es morgen in Nordirland?
Hat mich gefreut, ja.
Was wird es in Nordirland?
Sieg.
Also. Das nehmen wir, sagen Prosit, schönen Sonntag noch, nächste Woche. Stefan, für dich wichtig, kommt Felix Groß, bringt seine Schulden mit, 1000 Euro kommen dann ins Phrasenschwein, Markus Babbel ist da. Wir freuen uns schon drauf. Das war der Sonntag heute am Doppelpass. Wie gesagt, nächstes Wochenende melden wir es wieder. Prosit, Dankeschön, Jogi. Hat Spaß gemacht.